Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge der KulturpessimistInnen. Ich begrüße euch an den Empfangsgeräten und zu meiner Linken ist meine reizende Assistentin, die Rebecca. Hallo Rebecca.
Wenn ich hier noch einmal als Assistentin vorgestellt werde, ne, dann ist es vorbei mit der Moderation, Christopher, dann mache ich das ab jetzt. Hallo.
Das war jetzt schon, ich weiß jetzt nicht, wie lustig du das jetzt gemeint hast.
Ich habe das ganz ernst gemeint.
Okay.
Ich bin hier nicht die Assistentin.
Und zu meiner Rechten, mein noch viel reizender Vizepräsident, der Erik.
Ja, moino.
Schau, Erik hat sich nicht beschwert.
Vielleicht sind wir auch gar nicht Assistentin.
Vizepräsident ist ja auch besser als Assistentin.
Ihr seid definitiv quasi Empire und ich bin... Ah, vielleicht bin ich Demoiselle, die Assistentin.
Das habe ich nämlich so gemeint. Enjoy the peace. Wir haben uns heute hier zusammen versammelt, um über ein, also wir machen, haben wir das schon mal gemacht, dieses drei Fragen?
Ja, aber das erklärt Erik.
Ja, na klar.
Das haben wir schon mal gemacht. Ich bin ja noch in einer Moderation, ich teaser den Teaser. Ein Format, was wir früher mal quasi in eine Gesamtfolge eingewickelt haben, aber jetzt als einzelstehende Folge machen, nehmen wir, wir sprechen über die zweite Staffel einer Serie, die wir schon mal besprochen haben, Foundation, von der wir alle sehr große Fans sind. Und wie das gleich ablaufen wird, das wird euch später der Erik erzählen. Aber jetzt gebe ich ab an die Vice President of Feedback. Ist so besser.
Vielleicht President of Feedback.
Nee, das sind alles Vice Presidents dort. Vice President of Feedback, die Feedbacky.
Ihr müsst euch jetzt vorstellen, Becky nimmt jetzt ihre weißen Handschuhe und dann nimmt sie so einen güldenen Umschlag heraus, wo ihr ganzes Feedback drin steht.
Ja, das ganze Feedback. Also erstmal, es ist schön, wir können die Kategorie wieder machen. Wir hatten wieder Feedback. Ihr seid super. Das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt wieder regelmäßiger senden und Feedback nicht irgendwo im Nirvana verschwindet. Roni hat uns geschrieben auf Twitter. Und zwar, dass es eine Folge war. Also wir haben ja zuletzt über Good Omens gesprochen, die dritte Staffel. Und Roni hat uns geschrieben, dass unsere Folge viele Gedanken zum Weiterdenken hatte. Und da erstmal vielen Dank für das Feedback. Jemand, der diese Gedanken gleich weitergedacht hat, ist Steffi. Grüße an dieser Stelle. Steffi von Queek, vom ja, kann man schon sagen, Partner-Podcast, weil wir uns immer gegenseitig erwähnen, wie auch immer. Queek, also Steffi schrieb auf Twitter, dass ja, sie das Verlangen hatte, beim Podcast mitzudiskutieren. Das habe ich mir sogar schon oft gedacht, während wir letztes Mal darüber gesprochen haben, dass wir an dieser Stelle eigentlich Steffi bräuchten, um irgendwas zu kommentieren. Und es hat die Lust bei ihr geweckt, selbst eine Folge zu machen. Und schwupps, wir haben das nochmal kurz unterstützt. Schwupps. Und kurz danach kam von Steffi eine Folge dazu, die man sogar nicht nur im Podcast, sondern auch auf YouTube mit Kostüm und sowas angucken kann. Also, wir verlinken euch das in den Shownotes rüber da, denn Steffis Episode ist tatsächlich eine super gute Ergänzung zu dem, was wir so besprochen haben und beantwortet sogar eine Frage, die bei uns noch offen war.
Genau, sie beantwortet die Seamstress-Frage.
Die Seamstress-Frage, nice. Für die Zukunft, wir freuen uns weiter über Feedback. Wahrscheinlich ist es klug, ihr schreibt uns das nicht mehr auf Twitter, weil wer weiß, wie lange der Haufen noch überhaupt existiert. Ihr findet uns auf Mastodon oder Blue Sky und schreibt uns einfach da, da kommt es sicher bei uns an.
Wer weiß, wie lange der Haufen überhaupt noch brennt, weil am Brennen ist er ja schon ordentlich,
auf aber jeden
irgendwann
Fall.
Ist es ja auch alles weg.
Ja. Ja, so viel zur Feedbacky. Ich gebe zurück in die Funkhäuser. Was? Angeschlossenen Funkhäuser, sagt man, ne?
Vielen Dank, liebe Rebecca. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Und wie schon angekündigt, vor zwei Minuten, gibt es jetzt ein Format, was wir vielleicht schon mal gemacht haben, was vielleicht aber noch nicht alle kennen. Deswegen, Vice President of Formaterklärung, Erik, erklärt euch jetzt das Format.
Genau, drei Fragen. Das hatten wir uns mal überlegt als Format, als wir schon mal eine Fortsetzungsstaffel besprochen hatten. Ich war, glaube ich, das erste Mal bei BoJack Horseman.
Korrekt.
Oder so.
Ja, bei BoJack Horseman.
Und diesmal machen wir das mit Foundation. Und die drei Fragen sind eben, was ist anders, was ist neu, was ist dazugekommen im Vergleich zu dem davor?
Das war eine Frage,
diesmal
aber
eben
falls
nur,
jetzt nicht bekommen,
diesmal eben nur auf die erste Staffel bezogen. Mhm. Dann die zweite Frage geht schon so ein bisschen mehr ins Bewertende rein. Was gefällt uns besser oder nicht so gut wie in der ersten Staffel? Und die dritte Staffel, die dritte Frage ist, hat die Staffel unseren Ausblick auf die Serie verändert? Genau. Und vielleicht auch mal kurz, um alle reinzuholen, Foundation. Was ist denn Foundation? Christopher, kannst du das mal schön im Kölsch richtig machen?
Nee, aber mir ist aufgefallen, man kann es sich halt wirklich als großen, schwarzen, leeren Kasten vorstellen. Weil das ist ja quasi der Tresor, the vault.
Und das ist ein großer, runder, schwarzer Raum, sozusagen.
Genau, das ist Foundation.
Ja, dann sind wir eigentlich fertig mit der Folge heute, oder? Haben wir alles erklärt, alle Fragen beantwortet? Ein großer, runder, schwarzer Raum. Nein, Erik, was ist wirklich Foundation?
Genau, Foundation ist ja eine Science-Fiction-Story, die irgendwo im Weltraum spielt. Und es wurde jetzt tatsächlich schon in dem Podcast zur zweiten Staffel disclosed, dass es irgendwo die Erde gibt und dass die Erde irgendeine Rolle noch spielen könnte. Und also es ist tatsächlich in einem Universum, wo es auch die Erde gibt. Es ist also nicht irgendwie komplett fiktional, sondern eher a Galaxy Far, Far Away. Die Frage ist nur, ob a long time ago oder a long time in the future. Das wird sich vielleicht auch noch rausstellen. Und es erzählt da so ein bisschen die Story des tausendjährigen Schachspiels, wie es immer so schön im Podcast gesagt wird, zwischen Foundation und den Kleons, den Empire. Was in der ersten Staffel so ein bisschen erzählt wurde, wie das Ganze losgeht, wie die Foundation gegründet wird und wie die erste Krise, die Harry Seldon auch vorhergesehen hat, passiert und wie die abgewendet wird. Und danach gibt es jetzt erstmal einen Zeitsprung, was ja auch schon in der ersten Staffel ein schönes Motiv war, was immer wieder aufgetaucht ist. Ein Zeitsprung, der sich auch so lang überspringt, dass wir eine ganze, ich glaube, 3 Generationen an Kleons überspringen. Also jetzt glaube ich bei 16, 17, 18 sind wir jetzt aktuell. Und ja, die Foundation hat sich halt so ein bisschen ausgebreitet. Die ist jetzt nicht mehr nur auf Terminus, sondern hat noch ein paar andere Planeten und ist da auch ordentlich dabei zu rekrutieren. Und wir haben auf der anderen Seite die Kleons, wo der Brother Day so irgendwie bei dem scheint, zumindest können wir am Anfang das Gefühl bekommen, dass vielleicht irgendwie die Kritik unterbewusst so lange genagt hat, mit diesem, ja, ihr seid ja immer bloß dieselbe Traube von derselben Pflanze, für dieselbe alte Flasche bestimmt, was ja Harry Seldon in der ersten Staffel so als Kritik äußert. Man könnte ja vermuten, dass das irgendwie als Kritik angekommen ist und deswegen der Brother Day jetzt tatsächlich heiraten will und quasi ein Erbe erzeugen will und von der Genetic Dynasty weggehen will.
Es ist ja auch am Ende der letzten Staffel rausgekommen, dass ja das genetische Ursprungsmaterial irgendwie verändert wurde durch diese Revolutionären und dass ja schon mit dem letzten Brother Day am Ende der ersten Staffel die genetische Reinheit sozusagen dieser Reihe gestört wurde und sie sich jetzt mit jeder Iteration weiter von dem Ursprungskleon wegbewegen und ich glaube, das auch mit reinspielt, dass dieser Brother, der jetzt gesagt hat, er wird die Genetic Dynasty beenden.
Ja, okay, das stimmt. Und als letzte Handlung haben wir Gail Dornick und
Salva Hardin,
die ja am Ende der letzten Staffel überraschend zusammengekommen sind. Und wir verfolgen sie so und ihre Abenteuer mit Harry, weil Harry hatten sie ja in den Prime Radiant gesperrt. Und der kommt dann relativ schnell wieder raus, aber und die haben so ein bisschen so ihr eigenes Solo-Abenteuer.
Ja. Und damit sind wir schon mittendrin, was Neues, oder?
Ja, ich würde erstmal noch an euch als Einstiegsfrage kurz stellen wollen, weil wir das ja letztes Mal bei Good Omens immer wieder als Begriff hatten, so diese Übergangsstaffel. Ob, ob sich das für euch auch so ein bisschen als Übergangsstaffel anfühlt oder eher nicht so? Also wie war euer Gefühl da dazu?
Also ich finde gar nicht, dass es sich wie eine Übergangsstaffel angefühlt hat, weil es war eigentlich eine ganz klassische Staffel dahingehend, dass es am Ende dann doch irgendwie ein großes Momentum gab, auf das ganz viel zugesteuert ist, so von den Sachen. Und vor allem, also wir haben ja, als wir letztes Mal über die Serie geredet haben, darüber gesprochen, dass es so ein bisschen wir haben es oft Game of Thrones in Space genannt, so, ne? So ein Epos, bei dem nach und nach ganz viele Dinge sich entfalten und so. Und ich habe gar nicht das Gefühl, dass diese Art von Erzählstruktur sowas wie eine Übergangsstaffel braucht, dass man es braucht, Figuren irgendwie von Punkt A zu Punkt B zu bringen, um dann mit der großen Geschichte weiterzumachen. Sowas überspringt die Serie dann einfach mit einem Zeitsprung oder sowas und dann hat man die Figuren halt irgendwie da. Also mir kam das gar nicht wie eine Übergangsstaffel vor. Da würde ich noch eher die letzte Staffel als eine Expositionsstaffel bezeichnen und sagen, jetzt sind wir richtig in der Handlung angekommen.
Ja, würde ich genauso sehen. Es folgt ja auch einem klaren Muster. Also es gibt ja nicht so wirklich eine Übergangsstaffel, weil ja nicht was, es ist ja alles ein Übergang. Wir befinden uns ja immer in dieser Umbruchszeit und alles geht ineinander über. Und ich glaube, dadurch, dass es hier auch eine klare Grundlage gibt mit diesen Crises, die jetzt auftreten, also ich fand, das war einfach eine gute Weiterentwicklung der ersten Staffel.
Und du selbst, Erik?
Also ich sehe es nicht ganz als Übergangsstaffel, aber ein bisschen was mehr Übergangsmäßiges ist halt schon für mich dadurch drin, dass immer mal wieder so Schatten an die Wand geworfen werden, die so ein bisschen darauf hindeuten für mich hier. Ja, es gibt ja da noch das, es gibt ja da noch den Mule, aber das taucht erst in der Zukunft auf. Das taucht erst in späteren Staffeln auf, zum Beispiel. Und deswegen ist es für mich auch so ein bisschen Übergang, weil ich glaube, es wurde schon einiges noch an Groundwork gelegt in dieser Staffel, den man erstmal braucht, um dann eben wahrscheinlich nächste Staffel dann mit dem Mule wirklich loszulegen, zum Beispiel.
Ja, aber also ich weiß gar nicht, also ich finde, das ist halt eigentlich gutes Storytelling. Also das ist, ne, wenn ich nicht plötzlich Ex Machina irgendwie so einen großen Villain irgendwo dann in Staffel 3 oder 4 auftauchen lasse, sondern wenn sich in den Staffeln vorher schon andeutet, dass es da noch jemanden gibt, der irgendwie eine Rolle spielen wird. Von daher, also ich verstehe, was du meinst mit Schatten an die Wand werfen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das passt einfach sehr gut zu der Erzählung, die oder der Erzählweise, die hier in der Serie passiert.
Und es passt ja auch zum Inhalt. Es ist ja alles im Grunde Schatten an die Wand werfen. Also die ganze Psycho-History ist ja ein großer Schatten, der an die Wand geworfen wird.
Ach, sehr schönes Bild, Christopher, sehr schön.
Und ich finde das, weil es war ja nicht nur ein Teaser, auf was jetzt nächste Staffel passieren könnte, weil dann hätten sie ja auch diesen Mule ganz ans Ende der Staffel packen können. Wenn sie sagen können, okay, jetzt ist die Staffel vorbei und jetzt teasern wir schon mal an, was nächste Staffel passiert.
Post-Credit-Scene.
Ja, genau, sowas in die Richtung. Sondern das ist ja schon in der zweiten Folge, glaube ich.
Ja, zweite oder dritte.
Ich glaube, im Podcast sagen sie auch, dass sie überlegt hatten, das ganz ans Ende die Staffel zu packen. Aber es sind ja auch, das ist ja auch ein Ereignis, was ja diese Staffel ganz stark beeinflusst, wie sie sich verhalten. Also vor allem, wie Gale sich verhält und die große Angst gegenüber, dass sie Salvor verliert und was es bedeutet, quasi die Zukunft zu kennen, ob man sie dann noch verändern kann. Also es wird ja in dieser Staffel schon sehr viel auch wirklich gemacht und erzählt und weiterentwickelt. Ich finde gerade so, was jetzt hier auf dem einen Planeten, der hier mit den, wie heißen die, Psycho, irgendwie hat der noch so einen speziellen Namen, also dieser Kult auf diesem Planeten.
Die Mentalics,
genau, stimmt. Das ist ja, war jetzt ja kein Übergang, da wurde jetzt nicht was quasi aufgebaut, was der nächste Staffel weitergeht, sondern wir haben jetzt ja das einfach gewonnen. Da ist jetzt einfach die zweite Foundation und wir werden jetzt wahrscheinlich in der nächsten Staffel sehen, wie diese zweite Foundation aussieht. Aber ich fand das jetzt kein Übergang, sondern das war einfach eine Weiterentwicklung, vor allem von Gales Charakter. Hm.
Müssen wir uns ja vielleicht auch nicht einigen. Ja.
Kurze Spaßfrage noch. Wenn Psycho-History quasi die Schatten an der Wand sind, ist dein Foundation eigentlich der angekettete Mensch, der in Platons Höhle auf die Schatten guckt?
Ja, ich würde sagen Foundation, das Empire sind die angeketteten Menschen und Foundation sind die, die aus der Höhle rausgegangen sind und quasi die Wahrheit sehen.
Aber sehen die Leute wirklich die Wahrheit bei der Foundation?
Ja, also ich glaube schon mehr als Empire.
Ja, okay, das stimmt. Also, aber das ist ja eine der großen Sachen, die in dieser Staffel, würde ich sagen, dazugekommen sind, dass große Dinge Psycho-History sagt, wie die Welt, also kann voraussagen, wie sich die Welt weiterentwickelt, ist nicht mehr so untermauert, wie es noch in der ersten Staffel war, würde ich sagen. Da gibt es jetzt Zweifel dran.
Wieso, am Schluss ist doch alles aufgegangen, so wie es Harry Seldon vorausgesagt hat.
Die Tatsache, dass Selva gestorben ist und...
Das ist aber nicht Psycho-History. Psycho-History, da geht es ja die ganze Staffel darum, dass Psycho-History nicht das Leben einzelner Menschen voraussagen kann. Und was ja die Psycho-History gesagt hat, oder der große Plan war ja, am Schluss, wie sich herausstellt, man provoziert Empire so lange, bis sie quasi ihre gesamte Flotte um Terminus herum parken. Mhm. Gleichzeitig macht man einen Deal mit diesen Weltraumnavigatoren. Bringt auch noch dazu, dass quasi Brother Day persönlich vor Ort ist. Und dann lässt man alles in die Luft fliegen und opfert Terminus, aber hat quasi die Foundation im Vault geparkt. Mhm.
Das war ja ein bisschen so ein Moment wie bei Thor 3,
ja.
Als dann, als quasi es hieß, wie heißt der Ort?
Asgard.
Asgard ist the people und nicht the place.
Ja, genau. Und was ein Gedanke, der mir dabei gekommen ist, das ist ja so ein bisschen, also Psycho-History ist ja im Grunde ein mathematisches Modell, in einer gewissen Weise, dass das quasi die Zukunft voraussagen kann. Und wenn man sich das mal auf die echte Welt überträgt, wenn man jetzt sich Corona zum Beispiel anschaut, dann kann man ja anhand von mathematischen Modellen schon modellieren, wie der Herbst aussehen wird. Mhm. Also diese ganzen Sachen mit exponentielles Wachstum und Kurvenverläufen und dass dann
P-Wert.
Und das Gleiche gilt ja auch fürs Klima, dass man sagt, wenn sich hier ein bisschen was ändert, dann geht es da schneller hoch. Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht auch Isaac Asimov hier sagen wollte, dass man, wenn man Mathe, also wenn man quasi mit diesen ganzen Zahlen umgehen kann, dass man dann Voraussagen über die Welt machen kann, die für andere Leute völlig aus der Luft gegriffen sind. Aber die quasi, und da, wo man auch gleichzeitig sagen muss, man weiß es jetzt nicht ganz genau, wie hoch werden die Corona-Zahlen, wie schlimm wird es wirklich. Man weiß nur, es wird so weitergehen, wenn man jetzt quasi nicht dagegen steuert. Und das Gleiche ist genau, beim Klima.
Man kann in deinem Bild zu bleiben quasi abschätzen, wie viele so ungefähr betroffen werden und wann. Aber
nicht
wenn man jetzt auf unsere individuelle Ebene runtergehen würde, könnte man nicht sagen, wer von uns
Verstehe.
Die Infektion bekommt oder
genau.
Nicht.
Genau, das ist ja, beim Wetter kann man es auch viel deutlicher machen. Ein Meteorologe oder ein Klimaforscher kann dir nicht sagen, wann es regnet oder wann die Sonne scheint, an welchen Tagen genau. Aber er wird dir halt mit ziemlicher Sicherheit sagen können, die Extremwetterphänomene werden jedes Jahr mehr werden. Mhm. Und da kann es mal ein Jahr geben, wo es weniger wird. Oder es war zum Beispiel, dass jetzt herausgekommen ist, das Polareis ist weniger abgeschmolzen, als man gedacht hatte. Aber trotzdem ist die Voraussage, dass es abschmelzen wird in der Zukunft, dadurch nicht invalidiert. Und das ist, glaube ich, was so auf der Metaebene diese ganze Psycho-History, und ich glaube, das ist jetzt hier nochmal viel deutlicher geworden, aussagen kann. Und gleichzeitig gibt es quasi, steht das in Kontroverse, und ich glaube, das ist das große Thema auch dieser Staffel, was ein einzelner Mensch für einen Einfluss drauf hat. Also auch wiederum kann man sich überlegen, welchen Einfluss habe ich auf den Klimawandel? Welchen Einfluss habe ich auf die Corona-Pandemie? Wo, sag ich mal, jemand wie Harry Seldon sagen würde, naja, Also im Grunde egal, was die einzelne Person macht, im Großen und Ganzen wird das schon so passieren, wie ich das mache. Aber gleichzeitig gibt es ja jetzt in dieser Staffel sehr viele Leute, die durch ihre persönlichen Beziehungen sehr großen Einfluss auf den Ausgang der Geschichte haben.
Auf jeden Fall.
Wo man wahrscheinlich dann auch trotzdem sagen, oder ich vermute mal, die Aussage, die die Serie am Schluss treffen möchte, ist, dass jeder Einzelne doch einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, dass es funktioniert oder nicht funktioniert.
Wo man aber, glaube ich, auch wieder aufpassen muss mit Ex-Post-Betrachtung. Also man kann jetzt quasi von hinten heraus gucken und sehen, wie der Fluss der Zeit, mit welchen Biegungen und Wendungen der entlang geflossen ist. Aber es ist halt unklar, ob wenn der Fluss zum Beispiel an dem einen Stein nach links oder nach rechts geht, ob er nicht am Ende trotzdem wieder aufs selbe Ziel hinausläuft.
Ja, aber der Stein muss da sein. Also ich glaube, oder die Aussage, die ich auf jeden Fall persönlich damit rausnehme, ist, wir können jetzt nicht alle die Hände in die Tasche stecken und sagen, wir haben ja eh keinen Einfluss drauf und das wird halt so oder so kommen, wie gesagt wird, sondern jeder muss sich halt in einer gewissen Weise anstrengen. Und es kommt dann nicht darauf an, ob die eine Person jetzt den Müll trennt oder nicht, sondern jeder muss quasi sich seiner eigenen Verantwortung bewusst werden. Und dann kann es noch viele verschiedene Wendungen nehmen. Und es kann halt sein, dass wenn du jetzt quasi das eine Mal das Papier nicht vom Joghurtbecher getrennt hast, das wird jetzt nicht groß den Weltuntergang herbeiführen. Aber man muss sich quasi immer bewusst sein, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und ich glaube, das ist das Schwierige, sag ich mal, so persönlich zu verstehen, dass es niemanden gibt, der alleine bestimmen kann, wie die Geschichte ausgeht, aber alle gleichzeitig doch eine Verantwortung dafür tragen.
Nichtsdestotrotz ist ja Psychohistory noch ein bisschen mehr als nur die Mathematik, die es in unserer Welt gibt, um Dinge vorherzusagen oder Verläufe zu bestimmen. Es gibt ja keine Psychohistory bei uns.
Ja, weil wir keinen Quantensupercomputer haben.
Richtig, aber also ich will nur sagen, es ist quasi, also ich würde behaupten, alle diese Analogien, die ihr gerade aufgemacht habt, will die Serie sicher aussagen und uns mitgeben als Zuschauende, aber nichtsdestotrotz ist es nochmal ein Level mehr und dementsprechend ist es, glaube ich, für die Menschen in dieser Welt oder gerade für so jemanden wie Gail, die ja extrem damit struggelt, dass alles schon vorbestimmt sein soll und eigentlich am liebsten alles auf den Kopf stellen und ändern würde, dass es quasi noch viel schwerer ist, dann als Individuum zu sagen, okay, ich mach jetzt. Weil eigentlich, also gerade sie, die das ja auch versteht, was Sheldon mit der Psychohistory berechnet hat, so, dass es ein unglaublich höheres Aktivierungspotenzial sozusagen braucht, um dann doch zu sagen, ich mache jetzt Dinge und ich setze mich irgendwie für Sachen ein.
Und es wird ja auch so ein bisschen in der Serie selbst auch thematisiert mit dem, wie sicher und wie stabil ist jetzt eigentlich der Weg, den wir gehen. Weil da gibt es ja relativ am Anfang dann auch dieses Gespräch, wo sie nochmal an den Prime Radiant reinschauen und dann gibt es ja den blauen Pfad, den Harry Sheldon eigentlich gedacht hat, da geht's lang und da gibt es auch keine Probleme. Und also vielleicht so ein bisschen, wenn ich mal so dieses Bild von Loki nehme, dass da, also wenn die Timelines nur ein kleines bisschen abweichen, dass die sich wieder zurück auf einen normalen Strang bewegen. Aber dann gab es halt hier irgendwie dieses eine Event, was dazu geführt hat, dass dann auf einmal dieser rote Strahl rausbricht.
Ja, das, also es war ja
wie eben auch bei Loki die ganzen Timeline-Variants ja entstanden sind. Und ja, dann ist die Mathematik vielleicht auch nicht so stabil, wenn sowas Krasses passieren kann, dass der Weg komplett irgendwie abgeschnitten wird.
Naja, es ist ja bei, es war ja so, dass das große Problem war, dass nicht Gail die erste Foundation anführt, sondern dann Selva quasi Gails Platz einnimmt. Und er ja, Sheldon ja gedacht hätte, dass Raish mit ihm auf dieser Station ist und die Second Foundation aufbaut. Und was ja im Grunde so ein bisschen gegen Seldons Aussage spricht, wo er sagt, naja, die einzelne Person ist halt nicht super relevant, aber dann einen Nervenzusammenbruch bekommt, wenn sein einer Assistent, sein einer Hiwi nicht mitkommt, ja, sondern der andere Hiwi mitgekommen ist. Und dass er dann doch zeigt, wie wichtig die einzelne Person ist, aber am Schluss ist sich ja doch wieder auch hinrüttelt, weil es ja sonst selber nicht gegeben hätte, die ja dann doch sehr entscheidend für diese Geschichte jetzt ist.
Wobei, also damit sind wir vielleicht bei einer anderen Sache, die anders ist in dieser Staffel als in der Staffel davor. Ich nenne es mal The Two Harrys. Mhm. Also du sagst jetzt, Harry hat einen halben Nervenzusammenbruch, weil sein Assistent nicht da ist. Und ja, das ist Harry. Aber wir haben ja in dieser Staffel neben Harry auch noch Dr. Seldon. Also Harry wird ja quasi zweigeteilt in zwei Harrys. Harry, der mit Gale und Salva abhängt, und Dr. Seldon, der im Vault auf Terminus weilt. Und das finde ich ja extrem spannend. Also was würdet ihr sagen, unterscheidet die beiden Harrys eigentlich, oder was unterscheidet Harry und Dr. Seldon?
Dass Dr. Seldon nicht alles weiß. Mhm. Also das sagen wir zum Beispiel im Podcast, dass Harry weiß, dass es quasi den Vault mit ihm drin gibt und weiß auch, dass Dr. Seldon, also dieser Teil seiner Persönlichkeit, nicht den ganzen Plan kennt. Ich glaube zum Beispiel, Dr. Seldon weiß nicht von der zweiten Foundation, sondern der kennt nur den Plan mit der ersten Foundation.
Und du würdest sagen, Original Harry Seldon hat es genauso angelegt, dass Dr. Seldon das nicht weiß?
Naja, also dass es zwei Seldons gibt, das war ja, glaube ich, schon so geplant, weil dieser Walt, den musste er irgendwie vorbereitet haben, der war ja schon dort, als er auf Terminus ankam. Und er hatte ja auch geplant, dass quasi das Messer, mit dem Rage ersticht, ist er gleichzeitig, da wird er sein Mind auch hingeuploadet, und es war ja auch immer der Plan, dass er dann in diesen Prime Radiant reingeladen wird. Das war ja alles weiterhin sein Plan. Und es ist ja auch so, ich weiß gar nicht, ob das in der Serie erzählt wird oder im Podcast dazu, dass der Prime Radiant und der Vault, also es gibt einen Prime Radiant, aber der existiert gleichzeitig quasi bei Gale und Salva. Und im Vault ist er auch ein Prime Radiant, aber das ist derselbe Prime Radiant, nicht der gleiche, die quasi über Quantensuperposition an zwei Orten gleichzeitig sein können. Und darüber kann ja dann auch Salva, als sie gefangen ist, mit dem Dr. Seldon kommunizieren. Und dann haben wir ja diese Timey-Wimey-Geschichte, dass er quasi, dass wir da so einen Zirkelschluss haben, dass er erfährt, okay, Hober Mello ist sehr wichtig, dann quasi sehr dramatisch anfordert, dass Hober Mello zu ihm gebracht wird. Und dass sich ja quasi alles im Kreis dreht.
Ja.
Und
dass wir später erst erfahren, warum er an der Stelle nach Hober Mello fragt.
Genau, weil sie das von dem Mule aus der Zukunft erfahren, der es ja nur weiß, weil, ja. Und das finde ich ein ganz schöne, weil das ist so Zeitreise oder Zeitverschiebungssachen, die ganz spannend sind, weil es ja primär keine Zeitreisegeschichte ist, aber wir jetzt so eine Zeitschleife drin haben, die aber nicht dazu führt, dass alles eine Zeitschleife wird, weil das ist ja so ein bisschen langweilig, sondern wir haben jetzt quasi eine Schleife, die quasi sagt, okay, die ganze Hober-Mello-Geschichte ist in sich geschlossen, existiert aber parallel zu der, sag ich mal, linear verlaufenden gesamten Krise, die wir jetzt haben.
Also für mich ist Dr. Seldon eben wirklich mehr so ein Programm. Mhm. Also ist nicht wirklich eine Person, sondern eher eine KI.
Ja.
Die dann wahrscheinlich eben wirklich wie so ein Large Language Model daherkommt und den wahrscheinlichsten Satz dann sagt, den Dr. Seldon sagen würde.
Seldon GPT.
Den Harry sagen würde. Und Harry ist eben wirklich die echte Person in dem Sinne, dass er ja auch wieder einen Körper gekriegt hat. Und der dann eben auch diese typischen Ed Harris emotionalen Ausbrüche dann hat.
Ed Harris oder Jared Harris?
Jared Harris.
Ed Harris Ausbrüche wären anders.
Der dann, genau, der ja der Dr. Seldon ja wirklich auch gar nicht hat.
Ja, das stimmt.
Ist ja quasi so eine emotionale Flatline, sozusagen.
Ja. Ja, aber das mit der Zeit, vielleicht machen wir damit gleich weiter, weil Christopher das jetzt angesprochen hat. Das ist, finde ich auch, also Erik, du wolltest da ja auch noch
aber
mal.
Aber Becky, wie siehst du es denn eigentlich? Du hast uns ja die Frage gestellt.
Ach so. Entschuldigung. Ja, ich habe euch die ja gestellt, weil ich selber keine Antwort darauf habe. Also das war eine Wissensfrage sozusagen, die ich von euch in mich aufsaugen wollte. Ich kann dem allem zustimmen, vor allem mit den Emotionen sozusagen. Also dass Harry halt der mit den Emotionen ist und der vielleicht den großen Plan auch umändern wird er ihn nicht. Aber der weiß, welche Schritte, also der reagieren kann auf Dinge, die passieren, während der andere eher ein Programm abspielt, wie wir jetzt schon gesagt haben.
Ja, der trotzdem reagieren kann, weil der hat ja reagiert, als er gelernt hat, dass Hobermello wichtig ist. Mhm. Aber der ist eher so der, passt in meinen Plan. Und der hat, wie Erik schon gesagt hat, der ist jetzt nicht emotional mit der ganzen Geschichte verknüpft. Ja.
Und er hat ja trotzdem dieselben Intelligenz, also er findet ja auch raus, auf ganz wenigen Kontext-Clues, dass es noch eine zweite Foundation geben muss und dass er quasi nur die Kopie ist, nur die linke Hand. Mhm. Und dann mit seinem schönen Satz, ja, was ist der Sinn von der linken Hand, wenn er nicht den Daumen auf die Waage halten kann?
Ja,
ja, stimmt.
Das war ein guter Spruch. Ja.
Und also ich glaube, warum ich das so spannend finde mit den zwei Harrys ist, weil ich mir verschiedene Dinge vorstellen kann, wie es damit jetzt weitergehen wird in Zukunft. Also entweder läuft da nochmal irgendwann irgendwas schief und die Harrys wollen unterschiedliche Dinge und das könnte halt spannend werden. Oder vielleicht kommt noch ein dritter oder vierter Harry irgendwo zutage, den der Ursprungs-Harry irgendwo anders noch untergebracht hat für spätere Zeiten der Geschichte, ja, die dann vielleicht nochmal anderes Wissen tragen oder so. Und also deshalb war mir das so wichtig, euch die Frage zu stellen, weil ich das interessant finde.
Aber lass uns den möglichen Ausblick mal aufs Ende schieben, ja. Und ich würde jetzt auch erstmal weiter mit der Zeit machen. Mhm. Weil das war ja schon in der ersten Staffel so viel Motiv, aber da ging es mehr so um lineare Zeitsprünge nach vorn. Und was wir ja jetzt diesmal als Komplexität dazu gewonnen haben, ist das Spiel mit der Zeit, das wirklich dann erst später rauskommt. Okay, wir haben hier drei Storylines, die zeitlich verschoben zueinander sind. Also diese ganze Ignis-Storyline passiert quasi bevor der Zeitlinie auf Terminus
Trentor. Ganz kurz, das finde ich einen spannenden Gedanken. Hast du das so aufgefasst, dass diese Sache vor der Sache auf Terminus spielt? Weil ich hatte das aufgefasst, dass das gleichzeitig spielt, aber als Salvor mit Dr. Selden über den Prime Radiant kommuniziert, dass sie da quasi, weil der im Vault die Zeit anders läuft als außerhalb des Vaults, quasi dort quasi eine Zeitverschiebung gemacht hatte. Dass sie einen früheren Harry Selden sozusagen anruft. Und aber beide
Handlungsstränge auch gleichzeitig. Ich glaube, das wird sogar im Podcast so gesagt, dass die mit der Zeitstruktur so spielen, dass die quasi asynchron erzählen.
Aha, okay, dann habe ich das nicht so richtig, dann habe ich das anders aufgefasst. Spannend.
Und das
eher so ein bisschen das Dunkirk-Ding.
Ja, das ist quasi der Zeitpunkt, wo sie ihm das, wo er das auf sein Pad schreibt und draußen das dann erscheint, ist das, was in Folge 2 quasi auf Terminus passiert.
Also dann sind quasi Gail und Harry schon eingefroren, als das Ganze auf Terminus passiert.
Ach so, stimmt, die sind ja am Ende wieder eingefroren. Ja, wahrscheinlich. Ja.
Könnte schon sein, ja. Also im Endeffekt ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob wir die Frage korrekt beantworten können, weil beide Szenarien würden irgendwie funktionieren.
Ja.
Und beides wären spannende Szenarien, um damit weiterzumachen in der nächsten Staffel sozusagen. So in einem Nebensatz hast du jetzt ja nochmal erwähnt, wenn wir beim Thema Zeit sind, dass wir gelernt haben, dass im Vault die Zeit anders läuft als außerhalb des Vaults. Und das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Zeit Vermischung, die wir irgendwie haben, was auch wirklich extrem lustig dann mit Hobermello ist, ein bisschen, dass ausgerechnet er dann da zwei Tage rumirren muss und obwohl alle anderen denken, er ist erst 10 Sekunden drin und so. Viele lustige Szenen, die auch damit irgendwie zustande kommen, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein spannender Punkt.
die Serie nimmt sich auf alle Fälle einige Versatzpunkte aus anderen Sci-Fi-Dingen, eben hier, dass der World bigger on the inside ist.
Mhm. Wo ich jetzt
leider sogar gesagt.
Man kann auch sehen, wie viel bigger er on the inside werden kann dann später. Aber es ist auch irgendwie.
Aber wo wir jetzt aufpassen müssen.
Nicht nur auf drei Dimensionen bigger, sondern raumzeitlich bigger sozusagen.
Wo wir aber aufpassen müssen. Das kann natürlich sein, dass wir das quasi jetzt aus anderen Sachen wiedererkennen, die es aber vielleicht ursprünglich aus Foundation sich abgeschaut haben.
Stimmt natürlich.
Also auch wieder so eine Zeitreisegeschichte, eine Zeitschleife.
Also aus den Romanen sozusagen, die es ja schon sehr lange gibt.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel davon jetzt schon in der Originalvorlage drin waren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so Grundkonzepte wie eben wie der Vault funktioniert, dass sie sich das jetzt nicht für die Serie ausgedacht haben.
Ja, das glaube ich auch.
Genau, und letzte Staffel gab es ja dann eben auch immer diese Witzfrage am Ende vom Podcast.
Gibt es ja diese Staffel auch
Inside
noch.
Podcast, What's Inside the Vault, wo der David S. Goyer ja immer eine lustige Antwort hatte. Und diese Staffel erfahren wir ja endlich mal mehr, was im Vault drin ist. Also, dass da Harry drin ist, war ja schon letzte Staffel klar, aber dass da noch mehr und dass das Ding viel größer ist und auch Leute da reingehen können, das wurde ja jetzt erst diese Staffel klar.
Und zwar nicht nur zwei, drei Leute, sondern quasi ein ganzer Planet. Die Bevölkerung eines ganzen Planeten passt dort rein.
Ja.
Da gibt es sicher irgendwelche physikalischen Konzepte mit Quanten, mit denen man das irgendwie erklären könnte auch, aber.
Naja, man sagt einfach, oder es wird ja, glaube ich, auch beim. Ja, ist auch wieder die Frage, wird es im Podcast gesagt oder in der Serie, das verschmilzt mir langsam. Das ist ja quasi ein Tesserakt. Also ein vierdimensionales Objekt, also jetzt nicht der Avengers-Tesserakt,
sondern
ein vierdimensionales Objekt, was quasi bestimmte Sachen physikalisch machen könnte, die für ein dreidimensional denkendes Wesen, was wir sind, aber komisch vorkommen. Wo ich sage, ganz am Anfang wird das ja auch so ein bisschen angesprochen, wo Harry Seldon da noch im Prime Radiant drinsteckt, wo er sagt, für wenn man vierdimensional denkt, kann man ja einfach durch Wände durchgehen. So wenn, also ganz kurz, man hat ein Blatt Papier, man zeichnet zwei Räume dort auf für ein und die sind quasi mit einem Strich voneinander getrennt. Für ein zweidimensionales Wesen, was auf diesem Blatt Papier existiert, kann quasi nicht von Raum A zu Raum B gehen. So wie wir in drei Dimensionen, wenn vor uns eine Wand ist, können wir nicht einfach durchgehen. Aber so wie wir auf dem Blatt Papier einfach sagen können, dann springe ich quasi einfach über diesen Strich drüber, mit meinem Stift zum Beispiel, könnte man, wenn man in vier Dimensionen denkt, auch einfach durch Wände durchgehen, quasi über die vierte Dimension. Und so bricht ja auch Harry aus dem Prime Radiant aus am Schluss der ersten Folge.
Stimmt. Aus dem, also bei Silver und Gale.
Genau.
Ja.
Genau. Wollen wir mal zu den Mentalics kommen, was ja auch ein komplett neues Thema ist irgendwie, was in der Staffel dazugekommen ist. Was ja auch so ein bisschen quasi ein komplett neues Konzept in die Serie reinbringt. Weil dass es da Leute gibt, die quasi telepathische Fähigkeiten haben und zum einen Gedanken lesen können, glaube ich. Ja, Gedanken lesen und zum anderen aber auch quasi Inception betreiben können und Wahrnehmungen steuern. Das ist ja schon nochmal ein Konzept, was nochmal die Serie perspektivisch auch nochmal komplett für eine andere Richtung öffnen kann.
Ja.
Und zwar aus verschiedenen Gründen. Also einmal, weil wir nie sicher sein können, dass das wahr ist, was scheint wahr zu sein, sozusagen. Weil es könnte immer auch sein, dass irgendwo ein Mentalic rumläuft und es in die Köpfe der Leute, aus deren Perspektive wir gerade gucken, pflanzt. Und aus zweitem Grund, weil ja eine unserer Hauptprotagonistinnen auch ein Mentalic ist, mit Gale, und dementsprechend natürlich auch da nochmal ganz viel Potenzial ist dafür, was das, also es ist ja in dieser Staffel nur so ein bisschen angeklungen mit der einen Zeitreise oder Gedankenzeitreise zum, wo sie dann alles mit dem Mule und Silver stirbt und so weiter in die Zukunft sozusagen gesehen hat und eben weil die olle Chefin von den Mentalics da sie quasi sich einverleiben wollte. Das waren so die zwei Plotpoints mit Gales Metallic-Dasein in dieser Staffel. Aber auch da ist ja noch jede Menge möglich. Und die Frage, ist das was, was Harry von Anfang an in seinen Plänen, in seiner Mathematik mit drin hatte, dass es sowas geben kann, Menschen, die Metallic sind und so weiter. Also finde ich alles sehr spannend.
Ja, also ich glaube, wenn man quasi die Hintergrund und die Bücher so ein bisschen kennt, das war schon, glaube ich, der Plan, dass die Second Foundation so aus Metallics besteht.
Mhm.
Aber ich finde es halt, also was ich jetzt zum Schluss der Staffel spannend finde, ist Talon Bond, die Anführerin. Ist die jetzt weg oder hat die sich nicht doch noch bei Gale im Gehirn versteckt? Weil die waren ja gerade im Prozess der Gehirnübertragung und wir wissen jetzt nicht, wie weit sind sie da gekommen, bevor Salva das abgebrochen hat. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es in der nächsten Staffel so einen Zwiespalt geben könnte, dass Gale doch noch einen Teil von Talon in sich drin hat und es da noch einen mentalen Kampf auszutragen gibt.
So ein bisschen das Herr der Ringe, die zwei Türme Motiv, wenn Frodo die ganze Zeit gegen den Ring in seinem Kopf
kämpft. Ja, genau. Und ich finde es spannend, dass wir jetzt ja quasi zwei Versionen von einem religiösen Kult haben, wo die erste Foundation ja auch gerade in ihrer Religious Phase drin ist, ja sehr gewollt und auch sehr geplant. Und Religion hatte ja in der ersten Staffel auch schon eine Rolle gespielt. Da gab es ja The Circle, ihr erinnert euch. Was jetzt bei Empire gar nicht mehr so das Thema war, Religion, aber es ja doch schon ein großes Thema für die Serie an sich ist, was ist Religion, was macht das mit den Menschen? Wir haben einerseits die, sag ich mal, positiv geframte religiöse Arbeit der ersten Foundation, die sagen, ja, das ist halt so ein bisschen ein gutes Rekrutierungstool. Wo ich glaube, Isaac Asimov hatte auch so, zu der Zeit, wo der das geschrieben hat, ging es ja auch um die Frage, wie man zum Beispiel mit nuklearen Ablageplätzen umgehen sollte, wo ja ein sagt, okay, es gibt kein Zeichen, was so lange überdauern kann, dass man es noch in tausenden von Jahren versteht, dass man hier nicht graben sollte zum Beispiel. Und da war ja eine Idee, dass man eine Religion gründet von Priestern, die dafür sorgen, dass niemand quasi die nuklearen Ablageplätze ausgräbt, weil das, was am längsten überlebt und was der beste Weg ist, um sozusagen Wissen zu vermitteln, ist einfach eine Religion zu gründen. Also wenn man sich überlegt, wir wissen, was vor 2000 Jahren in Israel und Palästina alles passiert ist, ungefähr, sagen wir mal so die groben Konzepte sind erhalten geblieben.
Ja.
Es ist natürlich klar, dass wahrscheinlich Harry das auch wusste und gedacht, okay, das Beste, wie ich jetzt hier meine Idee der Foundation weiterbringen kann, ist, indem ich eine Religion draus mache. Und es ist ja auch jetzt, dass in der Foundation selber niemand wirklich religiös ist, sondern das ist ja für die mehr so ein Hobbyprojekt. Und auf der anderen Seite haben wir halt diese kultistische Form der Religion, wo
bei den Mentalics meinst du?
Genau, wo es quasi einen Charismatic Leader gibt. Das ist ja quasi auch mal so ein Kernelement von Sekten, dass es einen Charismatic Leader gibt, der eine Religion daraus macht, was seine eigene Weltvorstellung ist. Und dass man vielleicht auch sagen könnte, naja, ist das so viel anders, als was Harry Seldon sich ausgedacht hat? Sagt er, Psychohistory ist ja so ein bisschen seine persönliche Weltvorstellung und der hat jetzt eine Foundation gegründet, der seine persönliche Weltvorstellung, und er ist ja auch im Grunde ein Charismatic Leader, in die Welt trägt. Also da könnte man sich auch vorstellen, sind jetzt Talon Bond und Harry Seldon so anders und was macht sie anders?
Gute Frage.
Ist auf alle Fälle ja schon interessant, dass wir jetzt quasi drei Modelle von ewigen Leben haben. Nachdem wir in der ersten Staffel nur die Empire hatten, haben wir jetzt ja noch Harry Seldon, der sich ja quasi unsterblich gemacht hat, dadurch, dass er sich in diesen Dolch hochgeladen hat und auch noch seine Version im Vault drin ist. Und jetzt haben wir eben auch noch diese Talon, die ja quasi so Bodyhopping quasi macht und immer wieder sich ein neues Gefäß sucht, um weiterzuleben. Und ja, irgendwie da auch noch so eine Fähigkeitenverschmelzung mit hat, also dass sie immer quasi ihre alten Fähigkeiten mitbringt und noch die neuen Fähigkeiten von der neuen Person, die sie übernimmt, quasi noch dazu gewinnt. Was ja halt auch klar macht, warum sie quasi Gale unbedingt haben will. weil die halt schon ziemlich ganz schön viele Fähigkeiten hat.
Und Gale, die, also wenn wir jetzt bei Methoden sind sozusagen, ich will es jetzt nicht unbedingt Unsterblichkeit nennen, aber länger zu leben, als eigentlich der eigene Körper es einem vorgeben würde sozusagen, ist Gale ja auch eine davon, bei der das nicht aus einer Fähigkeit kommt, sondern die einfach immer wieder eingefroren wurde schon in dieser Serie oder da in diesen Kryo-Schlaf gelegt wurde. Ich nenne es jetzt mal einfach der Einfachheit halber einfrieren. Was auch, wenn man jetzt erzählerisch darauf guckt, dass wir ja mit der Serie voraussichtlich noch viele Jahrhunderte überstehen werden, natürlich ein interessanter Kniff ist, weil man den Zuschauern so einige Charaktere immer erhalten kann, mit denen man eh schon gebondet oder sie hasst oder was auch immer, und die dann quasi mit einem Ensemble an neuen Figuren ergänzen kann, so wie es ja in dieser Staffel auch passiert ist, ne? Also wir hatten natürlich unser Empire, unsere Gale und Harry, und wir haben ja ganz viele neue Figuren gehabt, die wir jetzt wahrscheinlich nur diese eine Staffel hatten. Also sei es, weil sie am Ende gestorben sind oder sei es, weil sie wahrscheinlich tot sein werden, rein alterstechnisch, wenn Gale und Harry das nächste Mal aufwachen.
Ich würde mal noch eine Frage vorziehen, wo wir jetzt gerade bei Tellem waren, aus dem zweiten Fragenblock sozusagen, aber es passt gerade ganz gut. Wie finden wir denn jetzt Tellem so als Villain? Ist es ein guter Villain für die Staffel? Also wie ist da euer Gefühl dafür?
Also für mich ist der Villain der Staffel immer noch Empire gewesen. Keine Ahnung, also ich habe sie eher als so Nebenvillain wahrgenommen, und in der Rolle fand ich's gut. Also ich fand es gruselig, man hat alle diese, die Mächtigkeit der Figur war logisch erklärt und verständlich, und was sie halt mit Harry gemacht hat, war auch entsprechend brutal, sodass man sie schön hassen konnte. So, aber ich würde trotzdem sagen, dass nichts an Lee Pace als Villain vorbeikommt. Also das ist für mich der Villain dieser Serie.
Es muss ja nicht nur ein Villain in einer Serie geben.
Richtig, ja, na klar. Aber für mich ist er der Villain dieser Serie. Christopher?
Ich finde, es war halt ein guter Charakter, um vor allem Gale so ein bisschen voranzuentwickeln, sich quasi ihrer eigenen Kraft auch bewusst zu werden. Ich fand das jetzt, es war ja keine Figur, die groß eine Charakterentwicklung entwickelt hat. Also das würde ich halt auch sagen, der Hauptgegenspieler ist ja immer noch Empire, weil der auch eine Entwicklung jetzt macht und sich verändert. Und das war jetzt einfach, sag ich mal, ein Gegenspieler, ein Hindernis, was Gale überwinden musste und sich dabei selber gefunden hat und auch Selvers Geschichte dadurch weiter und am Schluss zu Ende erzählt wurde. Vielleicht kommen sie nochmal wieder, aber erstmal ist sie jetzt erstmal tot. Und ich fand das aber jetzt keinen, sag ich mal, sehr komplexen Charakter. Die war halt, weil einfach Kultleader, einfach größenwahnsinnig. Und hat ihr gedacht, sie müsste jetzt sie bringt ja alle unter ihren Bann und denkt, das ist jetzt hier das Paradies. Und ich fand, hier ist ja die Schauspielerin Rachel House, kennt man ja aus Taika Waititi-Filmen, Hunt for the Wilder People und dem dritten Thor-Film. Ich finde, sie ist eine gute Character Actress, aber ich fand das jetzt keinen wahnsinnig komplexen Gegenspieler. Also wenn die jetzt nicht nochmal wiederkommt, glaube ich, wird man sie über sie jetzt nicht mehr nochmal groß nachdenken. Sie wird jetzt quasi jetzt nicht relevant für den Rest der Geschichte sein, sondern sie war jetzt ein Staffelvillain, der jetzt wahrscheinlich abgeschlossen ist. Außer meine Theorie kommt nochmal zum Tragen.
Ja, okay, da muss ich vielleicht auch nochmal über meinen Gebrauch von dem Wort Villain nachdenken, weil Villain ist für mich eigentlich eher in der Abstufung weiter unten als zum Beispiel Antagonist, der dann wirklich sich entwickeln kann und auf einem Level wirklich steht.
Nee,
und
auch also Storytelling-mäßig
was Interessantes ist. Und für mich ist ein Villain eher so ein Ding, der halt im Weg steht und überwunden werden muss.
Ja, wenn du das so siehst, dann hast du schon recht. Dann war es ein guter Willen, aber es war jetzt ja, also nicht der Hauptgegen, also nicht der Hauptantagonist der Serie.
Wir haben doch schon mal in irgendeiner Kultpiss-Episode ewig über das Wort Villain geredet und wie wir das interpretiert
haben.
Und
auch,
immer noch
da haben wir auch,
reden
ich,
wir sehr unterschiedlich scheinbar.
Kommentare zu bekommen.
Für mich ist Villain das Schlimmste, was es geben kann als Antagonist. Und also vor allem kann ein Antagonist muss auch kein Villain sein. Ein Antagonist kann auch einfach jemand sein, der klüger ist als der Protagonist. Also der gut ist und mein Protagonist ist der Böse. Kann auch sein.
Genau, deswegen würde ich Empire auch nie Villain sagen, weil Villain ist zu platt für Empire für mich.
Okay, also liebe
Hörende,
da
passiert eben auch was.
Ihr müsst ab jetzt immer im Kopf haben, was Erik meint, wenn er Villain sagt und was ich meine, wenn ich Villain sage. Oh, herrlich.
Und innerhalb der Empire Storyline, wenn man nur diese als sich selber nimmt, könnte man ja eher fragen, würde ich eher fragen, ob Demerzel da die Villain für die Staffel ist.
Mhm. Ich finde, Demerzel ist fast noch mehr Antagonist als Empire. Wobei ich sagen müsste, ist, also im Grunde, wenn wir über Empire sprechen, über was sprechen wir dann?
Richtig.
Weil ich würde sagen, Empire ist Demerzel und Demerzel, würde ich fast sagen, ist die Antagonistin der gesamten Serie.
Das ist ein, also das ist auf jeden Fall, wir sind ja eigentlich immer noch im Block, was ist anders, neu, was ist dazugekommen. Und das ist natürlich eine große Info, die in dieser Staffel, finde ich übrigens erzählerisch sehr gut gemacht, extrem eingebaut gut wurde, mit diesen Rückblicken auf den echten Cleon und wie die beiden sich angenähert haben und was sie als, also dabei so verletzt hat und so. Also wirklich erzählerisch top-notch, finde ich.
Ich glaube, das ist für mich die größte Veränderung in dieser Staffel, dass klar gemacht wird, dass die Cleons eigentlich die, also in der ersten Staffel war es halt so, okay, die Cleons sind halt jetzt das Abbild von dem ersten Cleon und sie sind quasi die Herrscher und Demerzel ist die Assistentin und der Roboter. Und das kann nur ihrer Programmierung folgen. Und das im Grunde jetzt rauskommt, im Grunde können alle nur ihrer Programmierung folgen, aber Demerzel ist die, die fast noch mehr Agency hat als die Cleons und mehr Macht hat. Und das, es wird ja auch explizit gesagt, Demerzel ist die Erbin von Cleon im Ersten und das andere sind quasi nur so Puppen, die quasi vorgestellt würden, weil man das nicht sagen kann, dass jetzt ein Roboter das Empire anführt. Und ich glaube, da steckt auch noch so viel mehr hinter, weil ich glaube, es hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir nicht wissen, wo die Erde ist oder was mit der Erde ist, weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen innerhalb dieses Roboterkrieges, ging es auch irgendwie um die Erde. Und ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel zu holen sein. Also was mit Demerzel los ist, wie sie quasi überhaupt dorthin gekommen ist, wo wir sie jetzt vorfinden, also wo Cleon der Erste sie gefunden hat. Wie ist sie dorthin gekommen? Es kam ja raus, sie war ja wohl eine große Generälin in diesem Roboterkrieg und das finde ich extrem spannend und was jetzt auch ihr Plan jetzt ist, die nächsten Staffeln. Also am Ende musste sie ja quasi drei Cleons nochmal entkorken und
aber es läuft auch noch ein Brother, genau, wie heißt der Jüngste?
Dawn. Brother, wir haben einen Rogue Brother Dawn.
Ja.
Wir haben
ein
Kind mit Zaref gezeugt hat. Und wir haben jetzt drei frisch entkorkte Cleons, wo ich mich zum Beispiel fragen würde, was macht sie jetzt anders? Also wie ändert sie ihre Strategie, um die Cleons noch mehr in Schach zu halten? Werden ihre Gedanken noch mehr editiert, als es schon offensichtlich bisher der Fall ist?
Und von daher, Erik, muss ich deinem Ausgangspunkt natürlich unbedingt zustimmen. Wenn ich sage, Brother Day ist für mich, oder Lee Pace ist für mich der absolute Villain, dann stimmt es nicht. Das war falsch. Also in dieser Staffel hat sich das geändert von ihm zu Demerzel für mich.
Ich finde es auch irgendwie an dem geschichtlichen Ding ein interessantes Tidbit, dass der erste Cleon scheinbar Demerzel mehr vertraut als seinen Klon. Also dass er zwar diesen Klonplan irgendwie entwickelt hat, aber dann da reingeschrieben hat, nee, aber Demerzel soll bitte alles steuern und das so hinterhin programmiert hat, weil er hätte ja auch durchaus seinen Klon einfach die Macht geben können, aber hat er ja nicht gemacht.
Ja.
Und da vielleicht auch noch mal kurz zur zeitlichen Erzählung, finde ich interessant, dass wir jetzt zwar auch weiter in die Zukunft gegangen sind und weiter, aber auch weiter in die Vergangenheit, also jetzt eben wirklich erzählt haben, bekommen haben, Sachen über den ersten Cleon und wie wie er quasi die Dynasty eingeführt hat, entwickelt hat. Kann ja vielleicht auch so ein bisschen Obfuscating gewesen sein, also wirklich um die Leute davon abzulenken, wo es weiterhin gehen soll. Also oftmals macht man ja sowas, man erzählt nochmal Backstory zum Beispiel von einer Figur in der Folge, wo sie dann stirbt. Mhm. Also sie erzählen uns quasi nochmal, wie die Dynastie begonnen hat, um sie dann in der Staffel zu beenden. Und das haben sie aber ja nicht gemacht.
Ja.
True. Also weiß man jetzt nicht, wie das jetzt weitergeht.
Ja, ja, aber also es ist ja schon wahrscheinlich, dass wir noch ein paar Staffeln dabei zugucken, wie die Dynastie beendet wird. Mm. Und wie du gesagt hast, ne, das Spannende ist jetzt, wie ändert jetzt Demoiselle ihre Strategie? Was passiert quasi mit den, wahrscheinlich wachen wir wieder in 3 Zyklen oder so auf. Also was hat sich da geändert? Was ist mit der 2. Empire-Dynastie sozusagen geworden? Also mit dem Kind von Sereth und Brother Dawn, so, also das, deshalb dieses ganze Konzept Empire hat sich quasi dahingehend in meinem Kopf gewandelt, dass wir jetzt die Hintergründe können und ab jetzt total viele neue Dinge damit möglich sind.
Und es hat sich auch dahingehend geändert, dass die Menschen, also die, sag ich mal, das Volk, jetzt auch sieht, wie schwach das Empire ist. Wir hatten erst diesen Angriff bei der beinahe Hinrichtung von Polly und Constant. Und dann, das wird ja wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr zu vertuschen sein, dass die gesamte imperiale Flotte von der Foundation zerstört wurde. Und das hat ja auch der Mühle gesagt. Also es fing ja damit an, dass Hobermallow sie gerettet hat. Das war der Punkt, wo das Empire wirklich anfing zu bröseln. Und das wird ja auch nochmal einen Einfluss auf Demoiselles Strategie haben müssen.
Und nochmal so dem mit dem nach vorne und hinten erzählen, ich fände es eigentlich spannend, wenn sie es weiter so machen. Also, dass sie in der nächsten Staffel nochmal weiter in den Zeitraum nach hinten erzählen und quasi vielleicht dann erzählen, wie quasi Demoiselle in den Zustand gekommen ist, dass sie da so in ihre eigenen Schichten, in ihre einzelnen Schichten
zerlegt
in so einem Stasisfeld quasi geparkt wurde.
Ja, was ich ja auch spannend finde, dieser Geheimgang befindet sich ja hinter einem Bild des Sonnensystems. Und das Gleiche ist ja auch auf ihrer Kiste drauf, wo sie ihre ganzen Werkzeuge drin haben.
Das ist mir gar nicht
da sind wir ja auch die 8 Planeten. Ah. Also es muss irgendwas mit dem ursprünglichen Sonnensystem zu tun haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt in der nächsten Staffel sehen, wie sie quasi in diesem Roboterkrieg gekämpft hat.
Ja, und irgendwie muss es ja auch noch eine Connection zu diesem anderen Asimov-Themen geben, weil es werden ja tatsächlich seine 3 Gesetze auch explizit erwähnt in der
Wobei Staffel. Ich glaube, das ist so was entweder, ich glaube, sie hatten das im Podcast erzählt, dass Asimov sich, also es war nicht von Anfang an geplant, aber ich glaube, mit den späteren Büchern dazu entschieden hat, dass sein iRobot-Buch, wo quasi diese bekannten 3 Asimovschen Gesetze eingeführt werden, da hat er sich später dazu entschieden, dass das in der gleichen Welt wie Foundation spielt.
Interessant.
Okay, ich habe noch ein paar kleine Sachen, die mir eben aufgefallen sind, dass es trotz einigen vielen neuen Sachen, gerade bei den Klions, ja wahrscheinlich auch an der Anlage, wie sie programmiert sind, ähnliches Verhalten gibt, die sich wieder zeigen. Also zum Beispiel, dass Dawn wieder eine rebellische Phase hat und da am Sachen raussuchen ist gut. Er hat jetzt nicht das mit diesen Wahrnehmungsverschiebungen, ja, also mit dieser Rot-Grün-Schwäche, wie der erste in der ersten Staffel hat, aber er ist ja trotzdem irgendwie am Sachen hinterfragen. Wir haben auch wieder einen Day, der sich so provozieren lässt und dann Trentor verlässt und quasi um seinen Pflock einzuschlagen.
Stimmt, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Und ich finde noch interessant Neues, das mit den Neuen zu dem Spacern, was wir erfahren. Da muss ich kurz einen Bogen zu dem Space Nine machen. Da gibt es ja die Jem'Hadar Dark-Krieger vom Dominion, was ja so eine reine Kriegerrasse ist, da, die die quasi genetisch gezüchtet wurden und die werden auf so einem Stoff gehalten, der heißt Cat Russell White, wo sie halt wirklich davon abhängig sind und ansonsten sterben, wenn sie das nicht jeden Tag irgendwie zu sich nehmen. Und dadurch werden die halt unterm Daumen vom Dominion gehalten und unter der Steuerung von denen. Und sowas Ähnliches haben wir ja jetzt mit den Spacern und ihrem Stoff auch.
Ja, das haben wir auch in Dune.
Stimmt.
The Spice Must Flow.
Das haben wir auch in Dune.
Ja.
Ja, in Dune ist es so, ich finde, das hat sehr viele Parallelen zu Dune. In Dune ist ja auch eine Welt, wo es einen großen Krieg zwischen Menschen und KI gab, den, ich glaube, dort heißt es den Butlerherischen Dschihad. Also es gab wohl einen heiligen Krieg gegen die KI, wo alle Computer, also alle KI-vernetzten Computer vernichtet wurden. Und deswegen gibt es die Gilde der Spacers. Und deswegen braucht man auch so viel Spice, weil diese Spice quasi Menschen ermöglicht, ganz schnell zu denken.
Ja, wie ein Supercomputer.
Genau, die Berechnungen im Kopf zu machen. Und deswegen, genau, und das ist ja ähnlich, es gibt quasi eine Kaste von Weltraumnavigatoren, die abhängig von einer gewissen Substanz sind, die sie wahrscheinlich auch dazu brauchen, um eben im Weltraum so navigieren zu können.
Aha.
Und ich vermute mal, ja. Deep Space Nine hat sich das auch ein bisschen von Dune abgeschaut.
Okay, wollen wir dann mal auf zum zweiten Fragenkomplex kommen?
Darf ich noch, also nur, ja? Es dauert eine Minute, ich will nur, weil wir jetzt noch gar nicht über Brother Constant gesprochen haben, ich möchte einfach nur einmal meine Appreciation für die Figur Brother Constant, das passt ja auch schon als Überleitung
zu, was
gefällt uns besser, ne? Also Brother Constant ist wirklich ein Glücksfall für diese ganze Erzählung, dass wir diese Figur haben, die sowohl extrem witzig ist, ich finde die so witzig, als auch mal so ein bisschen Bodenständigkeit in ganz viel reinbringt, wo alle anderen irgendwie in ihren großen intellektuellen Konzepten oder in ihren großen religiösen Fragen unterwegs sind. Und sie ist ja auch religiös sozusagen,
aber
mit einer Bodenständigkeit, die ihresgleichen.
Würdest du nicht sagen, dass Selva auch sehr bodenständig ist?
Ja, wahrscheinlich auch. Aber Selva versucht halt immer, also ich habe bei Selva immer das Gefühl, sie versucht so zu verstehen alles von Gail so.
Yeah.
Und Brother Constant lebt halt einfach ihr Leben so. Und das finde ich also wirklich extrem erfrischend, auch erzählerisch in dieser Staffel. Alle Szenen mit ihr liebe ich sehr. Und sie hat ja auch überlebt den großen Knall.
Ja.
Die große Explosion wurde rausgeschickt. Und dementsprechend hoffe ich sehr darauf, dass es da auch noch
da
ein Wiedersehen gibt.
Ganz kurz mal das Thema Namen ansprechen, weil wir haben ja Brother Dawn Day Dusk und quasi als Gegenstück, und sie tritt ja auch genau vor sie, haben wir Brother Constant, also jemand, der konstant ist und nicht quasi ständig durchwechselt.
Gewieft, ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Es gibt ja auch einen sehr lustigen Insider-Gag über die Staffel, was ihr wahrer Name ist. Das ist ja quasi ihr Klerikername, wo sie einfach sagt, it's Hope, really, no. But wouldn't it be funny? Und wenn man sich das anschaut, also wir haben Queen Seraph. Seraph, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich habe mal so ein bisschen, und ich kann mir durchaus vorstellen, Asimov war sich das dann auch bewusst, Sarah aus dem Hebräischen oder die Silbe Sar ist ja irgendwas mit Prinzessin oder Anführerin oder Chefin. Und sie ist ja Queen, also quasi, sie hat ihrem Namen quasi die Königin. Wir haben Tell'em Bond, also Tell'em.
Und ganz kurz, und Sarah ist ja die Frau von Abraham in der Bibel, also vom Urvater sozusagen.
Ja. Wir haben Tell'em Bond, also quasi jemand, der die anderen Leuten etwas ersagt, und Bond, also quasi eine Verbindung.
Tell'em
Bond. Wir haben Gail und Selva habe ich jetzt nicht so eine Theorie für. Aber ich finde,
Ignis.
Ich würde auf jeden Fall sagen, Brother Constant ist schon deutlich, dass das irgendwas im Gegensatz zu unseren anderen drei Brüdern ist. Auch spannende Genderfrage. Sie wird ja als Kleriker angesprochen und sie wird die ganze Zeit Brother Constant genannt, wird aber jetzt von einer Frau geschauspielert und ich glaube fast am Schluss wird irgendwas auch mit Pronomen gemacht, dass sie mit einem männlichen Pronomen angesprochen wird. Was ich finde ja generell schön, wenn man sich mal anschaut, wer ist jetzt neu diese Staffel dazugekommen? Wir haben Queen Seraph, wir haben dann noch ihre Assistentin Rue. Die vermute ich auch noch, nee, die ist tot, stimmt, die ist tot, können wir vergessen, aber wir haben Seraph, wir haben Constant, wir haben dann noch weiterhin Gale, also wir haben jetzt im Grunde.
Aber neu gekommen, wolltest du gerade?
Ja, okay, neu gekommen, aber auch schon dabei, wir haben eine Serie, eine Sci-Fi-Serie, quasi alle wichtigen Charaktere Frauen of Color sind. Und das finde ich einfach sehr gut, weil das auch im Ausgangsmaterial offensichtlich nicht so angelegt ist. Also zum Beispiel, Salva war eine männliche Rolle am Anfang.
Das haben wir ja auch letztes Mal, als wir über die Serie gesprochen, besprochen, dass das auch einige erzürnt hat, wie das immer in solchen Fandoms ist.
Aber ich finde das sehr schön, dass wir quasi eine sehr weiblich, und wir haben Damrazel, sehr weiblich dominierte Sci-Fi-Serie ist.
Weiblich beziehungsweise bei Salva auf jeden Fall.
Oder sag ich mal, wird man in dem Moment Flinter sagen? Ich weiß, der Begriff ist ein bisschen strapaziert. Also eine nicht männlich dominierte, also wir haben quasi hier den einen männlichen Dominator, Lee Pace, aber der ist ja halt quasi eher so gerade in seiner Flop-Ära.
Oder er rutscht da rein, sagen wir mal so.
Aber es sind schon sehr viele relevante nicht männliche Charaktere.
Er ist in seiner Flop-Ära und vielleicht kommt er auch noch irgendwann in seine Plop-Ära, weil doch, wenn man schwanger ist, ploppt doch der Bauchnabel irgendwann so raus. Und er hat doch keinen Bauchnabel.
Also und er wird schwanger?
Nein, aber vielleicht kommt er noch in die Plop-Ära, dass auch sein Bauchnabel noch rauskommt.
Also ich kann dir ein paar Webseiten zeigen, wenn du mal einen schwangeren Lee Pace sehen möchtest. Da gibt es so Webseiten, da kann man sich das, kann man danach suchen, falls sich das antört.
Okay, Erik, bitte wirk uns ab.
Wir sind ja jetzt schon quasi gut in der Bewertung drin reingekommen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir so ein bisschen Feedback-Sandwich machen, dass wir jetzt ein paar Positive, dann das nicht so gut und dann am Ende noch mal ein paar Positive machen.
Finde ich gut.
Und ja, also Becky, du hast gesagt, es passiert mehr irgendwie, also die Exposition ist abgeschlossen. Also
genau, das habe ich ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet und ich meine damit auch so ein bisschen, es passiert tatsächlich auch auf der Handlungsebene mehr, ne? Also wir haben drei Stränge, auf denen in allen ist viel los und ich habe mich dadurch, also ich fand natürlich auch die erste Staffel schon sehr gut, weshalb ich gar nicht so viel bei besser sagen kann, aber ich habe mich noch mal mehr auf jede einzelne Folge gefreut, weil es immer gute Cliffhanger dazu gab, was so als nächstes passieren könnte. Man hat sich Gedanken gemacht und dann ist was Neues passiert. So, das ist für mich richtig cool gewesen an dieser Staffel einfach.
Ich bin einfach weiterhin sehr zufrieden mit der Serie. Das ist genau mein Shit. Und mir gefällt, dass, also erstens habe ich mir aufgeschrieben, Seldon ist nicht mehr Space Dumbledore. Was, ganz kurze Tangente, was ich gestern gelernt habe, weil Michael Gambon ist ja gestorben und dann hat Jared Harris dazu getwittert und ich habe mir gefragt, was hat Jared Harris mit Harry Potter zu tun, habe ich erfahren, dass sein Vater, Michael Harris, war ja der Original Dumbledore.
Also der erste Dumbledore, der dann gestorben ist.
Genau. Und
was lustig ist, dass wir ihn jetzt die ganze Zeit Space Dumbledore in der letzten Folge dazu genannt haben.
Und ich hab jetzt hier geschrieben, das ist ein kleiner Insider-Gag, er ist nicht mehr Space Dumbledore, sondern Gandalf in Star Wars. Also eine fiktionale und eine fiktive Figur. also Gandalf im Sinne von, er stirbt und kommt wieder. Und er ist halt nicht mehr so full of shit. Also er war halt in der ersten Staffel schon richtig ein richtig arrogantes Arsch und jetzt ist er es auch immer noch ein bisschen, aber jetzt kriegt er auch mal richtig einen auf den Latz geknallt und das finde ich richtig schön. Vieles, was ich auch schön finde, haben wir schon alles besprochen. Aber mir hat vor allem jetzt gefallen, dass Harry Seldon so ein bisschen komplexer wird.
Ja, er wird halt auch humanisiert in der Staffel. Ja. Wir erfahren auch von ihm ein bisschen Backstory.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann können wir mal ein bisschen was Kritischeres sagen. Mhm. Also für mich war zum Beispiel die Klarheit der Erzählung und der Erklärung zum Teil nicht so wirklich klar. Also zum Teil habe ich manchmal erst ein paar Sachen wirklich verstanden, nachdem ich dann auch einen Podcast dazu gehört habe. Und da frage ich mich dann schon so ein bisschen, ja, macht die Serie dann das wirklich so 100% perfekt mit den Erklärungen, wenn man es dann nochmal von David S. Goyer irgendwie im Podcast erklärt haben muss, was denn da eigentlich gedacht war. Sehe ich jetzt so ein bisschen aber schwierig.
Würdest du sagen, das hat sich verschlechtert im Fall, also von der ersten Staffel, oder ist das etwas, was auf einem ähnlichen Level geblieben ist?
Habe ich jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung, aber ich glaube, in der ersten Staffel ging's, war der Diff zum Podcast eher so ein bisschen mehr, dass er da halt noch ein bisschen Hintergründe, wie sie das gedreht haben, warum und so, und mehr so produktionstechnische Sachen erzählt hat. Und
also ich meine, du bist natürlich nicht der Einzige, der das so sieht. Ich habe auch viele Tweets irgendwie gesehen von Leuten, die sagen, ah, heute ist wieder neue Folge Foundation, wieder eine Stunde vorm Fernseher sitzen und keine Ahnung haben, was da eigentlich gerade passiert ist und so. Also, und wir haben das ja auch in der ersten Folge schon sehr viel als Hausaufgabenserie geframed, ne? Und ich glaube, das kann man auch nicht wegreden. Man muss irgendwie, also wenn man wirklich deep eintauchen will in das Ganze, dann muss man irgendwie Bock auf eine Hausaufgabenserie haben. Ich muss dazu sagen, ich habe nur zwei Episoden von dem Podcast gehört. Und es hat auch ganz gut geklappt, wobei jetzt in dem Gespräch mit euch sicher mir noch ein paar Dinge klarer geworden sind, die mir ohne den Podcast wahrscheinlich verschlossen geblieben sind. Also ich glaube, ich kann unterstützen, was du gesagt hast. Aber ich glaube, das ist kein Unterschied zur Staffel davor, sondern entweder man ist jetzt drin und will sich auch weiter damit beschäftigen oder man lässt es so irgendwie.
Ja, und zum Teil war es aber auch im Podcast dann bei mir so, dass ich schon noch so ein paar Indizien dann auf einmal hatte, die ich ohne das nicht hatte. Also zum Beispiel war mir das relativ schnell klar mit dem, wie, also wer da hinter diesem Anschlag zum Beispiel gesteckt hat. Weil da David S. Goyer zum Beispiel im Podcast auch sowas sagte wie, ja, in der Folge tauchen ja viele irgendwie Verdächtige auf und dann hört er irgendwie auf zu reden und mein Kopf hat sofort im Hintergrund irgendwie weitergedacht, ja, aber wer wird denn nicht quasi erwähnt unter den Verdächtigen und könnte das denn. Und da ist ja eigentlich quasi bloß Demarcelle als Einzige, die da offen bleibt als wichtige Spielerin. Mhm. Und ja, das hat es für mich so ein bisschen. Und da gab es einige Stellen, wo er so ein bisschen so ausweichende Antworten gegeben hat, die dann aber schon quasi dadurch, dass sie ausweichende Antworten waren, so ein bisschen Hinweis gegeben haben, was ist.
Ja, ja. Also ich muss ja sagen, ich finde den Podcast ja hervorragend, haben wir bei Breaking Bad und Better Call Saul auch immer gehabt. Das wurde, ganz kurz in Tangente, das wurde ja auch richtig beworben jetzt. Also vor jeder Folge gibt's eine große Einblendung, hört den Foundation Podcast. Da könnte man fast schon sagen, Apple erwartet, dass den alle hören.
Ja.
Könnte sein, ja.
Klausurrelevant.
Das ist alles klausurrelevant.
Sehr gut. Christopher, du hast noch einen Punkt bei nicht so gut.
Ja, was mich ein bisschen gestört hat, war, wir haben ja zwei neue Charaktere, die wir überhaupt nicht erwähnt haben.
Genau, weil ich wusste, das kommt jetzt noch, habe ich vorhin nicht darauf bestanden, sie zu erwähnen.
General und sein Boyfie. Ich weiß gerade gar nicht, wer noch.
Ehemann war. Sogar. Die sind auch sogar verheiratet, oder?
Ja, aber Boyfie ist ein viel schöneres Wort.
Das stimmt.
Es wird ein neuer General eingeführt, der so ein bisschen im Gefängnis saß, weil er sich gegen Empire gestellt hat, aber jetzt brauchen sie ihn, weil er so gut ist. Er macht dann auch widerwillig mit. Auch weil sozusagen er gedacht hat, sein Mann ist gestorben, aber dann stellt sich raus, nee, er lebt noch und die sind dann wieder zusammen und Empire sagt schon ganz klar, okay, wenn du jetzt hier nicht nach meiner Pfeife tanzt, lass ich dich am Leben, aber bring deinen Mann um. Ich hatte ja wirklich gehofft bis zum Schluss, dass die noch irgendwie ein zumindest Ende haben, wo sie dann doch die Chance haben, sich nochmal in der Zukunft zu finden. Aber dann durch ein, ist ja fast so ein Romeo und Julia Plot, ne? Er denkt, dass der andere gestorben ist, deswegen bringt er sich um und dann kommt hinterher raus, dass er noch am Leben ist. Wo ich so ein bisschen denke, okay, es ist so ein bisschen wirklich die einzig homosexuelle große Beziehung in dieser Serie. Weil, also man könnte natürlich sagen, okay, Hober Mello lebt nicht mehr.
Wollte gerade sagen, es sind ja auch genug andere gestorben.
Es gibt nicht wirklich eine glückliche Beziehung in der Serie, aber trotzdem müsste man vielleicht das doch mal aufwerfen, dass es halt wieder dieses klassische Bury Your Gays-Trope ist, also dass eine homosexuelle Beziehung nicht gut enden kann oder nicht gut enden darf, wo es wahrscheinlich so eine relative Sache ist, wo man sich anschaut, wie sehen denn die heterosexuellen Beziehungen in dem Stück aus, und die enden hier, wie schon gesagt, auch nicht super glücklich. Aber ich hatte mir dann doch ein bisschen gehofft, dass die beiden sich, also dass vielleicht dann die einzigen sind, die dann am Schluss irgendwie beieinander sind, weil sie jetzt so viel auch durchgestanden haben und sich durch alle Adversaries dann doch gefunden haben, wo ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass Hober Mello und Brother Constant so unbedingt ihre Beziehung quasi dafür gekämpft haben. Das war mehr so ein On-and-Off-Ding. Ja, also fand ich einfach ein bisschen schade.
Ja. Und die einzigen, die quasi ihren Reiten in den Sonnenuntergang-Äquivalent kriegen, sind Brother Dawn und Queen Seraph, die ja eigentlich über die ganze Staffel hinweg, gut, die unterhalten sich mal hier und da, aber eigentlich ist das mehr ja die zufälligste Sache von denen, die irgendwie entsteht. Und die dürfen jetzt ihren großen Wir-reiten-in-den-Sonnenuntergang-Moment bekommen.
Naja, die werden ja also jetzt nicht auf ewig glücklich sein. Das wird ja auch noch mal ein paar Probleme bekommen. Also ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass dann einfach beide am Schluss tot sind und dann das da.
Das wäre natürlich kein Barrier Gaze-Trope,
wenn
beide am Ende tot sind.
Das fände ich in Ordnung. ja, muss man mal schauen, was in der nächsten Staffel mit dem einen Typen jetzt noch passiert. Aber
ist ja eh die Frage, ob die jetzt in der im Vault sind, von ob die noch da sind in
Timey-wimey
200 Jahren, wenn wir wieder auf diese Leute treffen.
Ja, also schauen wir mal. Wir freuen uns.
Freuen uns.
Ein paar Dinge, die besser waren, haben wir noch gesammelt. Christopher, ich glaube, da ist viel von dir. Erzähl doch mal.
Ja, ich habe, also ich finde, das haben wir alles schon besprochen. Entwicklung von Empire fand ich super spannend, fand ich nochmal einen schönen Twist. Auch dieser Konflikt zwischen Psycho-History und alles ist schon irgendwie, geht seine geregelten Bahnen und der einzelne Mensch hat nicht so wirklich eine tragende Rolle, aber gleichzeitig gibt es persönliche Beziehungen, die sehr wichtig dafür sind, dass die passieren, um eben diesen Plan zu erfüllen. Hatte ich ja vorher meine Theorie ausgelegt, warum ich das spannend finde. Der letzte Punkt ist nicht von mir, ich glaube, der ist von Erik.
Ja, den habe ich vergessen einzufärben.
Macht ja nichts.
Genau, das Prestige-Finale auf Ignis, weil das erinnerte mich wirklich so ein bisschen an der Prestige eben, mit dem, dass da so ein Zaubertrick ja eigentlich auch schon über die ganze Staffel hier ja immer wieder angeteased wird mit diesen Ringen und Hober Mello, der dann die Personen wechseln kann und der ja dann auch im Finale mehrfach eingesetzt wird auf verschiedenen Leveln, würde ich denken. Also zum einen wird hier dann eben Empire durch seinen General ersetzt, nachdem die sich erstmal schön aufs Maul hauen. Aber ich glaube, der Trick, dass die Leute alle in den Ward reingesprungen sind, hat doch auch mit diesen Armbändern zu tun, oder? Also zumindest wurde das auf Reddit so.
Was hat das mit Armbändern zu tun?
Dass alle im Vault waren am Ende.
Zumindest wurde es auf Reddit nach der 9. Folge auch so theoretisiert, dass diese Dinger, die da in dieser Herstellungskirche sind, gar nicht diese Auras sind, sondern eben diese bäumlichen Wechseldischringe und dass die sich deswegen alle dadurch in den Vault quasi retten konnten.
Ah, so ein quasi Notfalltransporter. Breaking Case of Planetary Destruction. Ja, das ist eine gute Theorie. Ich hatte deinen Punkt gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, du meinst Prestige-Finale, weil es so prestigeträchtig ist, aber du meinst den Film The Prestige.
Ja,
es war der Film The Prestige.
Ja.
Und das entsprechende Ding, was da ja Hugh Jackman immer macht.
Sind wir wieder Prestige bei Nolan. Vorher war Dunkirk Nolan, jetzt haben wir Prestige Nolan.
Na, ich meine, wenn es um Timey-Wimey-Geschichten geht, ist er halt auch nicht so weit weg. Ich habe noch einen scherzhaften, was mir nicht so gut gefällt, Punkt zum Abschluss von dieser Kategorie. Ist natürlich tragisch, also wenn es Becky gibt in dieser Serie und Becky dann stirbt, das geht natürlich nicht. Ja.
Wo sie auch im Podcast sagen, Becky ist very expensive. Deswegen haben sie sich für bestimmte Folgen nur aufgehoben.
Ja, aber Becky hatte mein Herz auf jeden Fall.
Ja, hat aber auch ganz schön es gekickt.
Ja, auf jeden Fall. Wie Beckys das halt so machen.
Gut, und dann kommen wir mal zur Abschlussfrage. ob denn die Serie unseren, die Staffel unseren Blick auf die Serie verändert hat jetzt. Und vielleicht können wir das ja auch gleich noch mit einem Ausblick nochmal verknüpfen, mhm, was wir denn denken, wie es jetzt weitergeht.
Mhm. Ich kann ja mal anfangen.
Ja.
Also, das passt jetzt auch gut, glaube ich, zu dem, was ich eben schon gesagt habe, bei was mir besser gefallen hat. So, also ich finde, dass es nicht mehr ganz so intellektuell war wie Staffel 1. Also ja, es ist immer noch eine Hausaufgabenserie und so ganz viel, aber ich finde, die Balance ist ein Hauch, also hat mir besser gefallen und ändert meinen Blick auf die Serie dahingehend, dass ich glaube, es könnte sogar in den weiteren Staffeln noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Also weil jetzt haben wir langsam halt dieses intellektuelle Konzept verstanden und müssen nicht mehr so viel Gedanken dafür aufwenden, das alles irgendwie zu durchschauen und so. Und dass wir noch mal ein bisschen mehr von der ganzen guten Optik, den guten Beziehungen, den guten Schauspiel und so wahrnehmen können. So, also dahingehend hat es einmal meinen Blick, glaube ich, verändert. Und ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet, wir haben ja in der ersten Besprechung der Serie oft davon geredet, dass das jetzt hier Game of Thrones in Space wird und das geht jetzt noch 10 Jahre so weiter und immer wieder wird eine neue Staffel kommen und das kann man noch Jahre erzählen so. Und jetzt mit dieser Staffel würde ich mich dazu hinreißen lassen zu sagen, man kann vielleicht auch die Geschichte, die die Serie erzählen will, in 4 Staffeln erzählen. Also wir brauchen vielleicht nicht noch 10 Staffeln, um das Ganze fertig zu erzählen und immer weiter auszuloten, so, sondern ich glaube, wenn wir jetzt noch 2 oder vielleicht maximal 3 Staffeln kriegen, könnte das ein rundes Ding werden.
Mhm.
Das wäre so meine veränderten Blicke darauf.
Christoph, okay,
mach du mal weiter.
Ich mach mal weiter. Also mir hat die Staffel eben auch gut gefallen und sogar eben, dass es doch einiges wieder aus dem Game of Thrones Playbook, da muss ich deine Aussage wieder ein bisschen zurückdrehen.
Ja, ich meinte das ja auch nur übernehmen. In Bezug auf, dass es so ein langes Epos ja. werden muss.
Weil Game of Thrones hatte ja auch schon diese Struktur, dass quasi die vorletzten Folgen in der Staffel immer das große Jaw-Dropping-Event mhm. waren, quasi der große Schockmoment. Und jetzt haben wir hier eben auch in der vorletzten Folge mit dem großen Schockmoment, der dann am Ende noch mal ein bisschen aufgelöst wird in der letzten Folge. Aber ja, eigentlich kulminierte alles in der vorletzten Folge mit dem großen Kampf, mit dem großen Angriff auf Terminus. Und ja, für einen Ausblick habe ich mir ein bisschen mehr Gedanken noch. Also ich denke eben dadurch, dass wir jetzt so eine Situation haben, wo 2 Sachen immer sind. Also wir haben die beiden Seldens und wir haben quasi den weggelaufenen Brother Dorn. Ich glaube, um nochmal was aus diesem Franchise zu erwähnen, ich glaube, die Staffel 3 wird ein Hot D-Szenario aufmachen. Also Hot D mit dem Black vs. Greens, was ja bei den Targaryens gemacht wird. Er redet von House of the Dragons,
für alle, die diese Abkürzung nicht kennen.
Das ist auch klausurrelevant, das müssen alle wissen. Und da eben bei den Cleons, weil wir haben jetzt eben diesen Brother Dorn, der ja entkommen ist mit Seraph und auch ein Erbe quasi am Entstehen ist. Es gibt ja die Schwangerschaft und es gibt eben die 3 entkorkten Kopieklone, die jetzt quasi von Demos herausgebracht wurden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mehr so eine Staffel ist, wo es um interne Streitereien geht und um Kämpfe, wer jetzt die Deutungshoheit hat. Zum einen eben bei den Seldens, wo vielleicht dann eben der Doktor Selden sagt, ja, aber ich bin ja die reine Lehre, ich bin ja das Programmierte und du bist ja quasi, du hast ja einen Körper, du bist ja quasi abgewandelt und durch die Körperlichkeit, du bist ja gar nicht mehr der Echte oder und so. Und deswegen glaube ich, es geht mir um Konflikte im Inneren und dass im Hintergrund quasi so eine Bedrohung wächst, wo keiner so wirklich hinguckt, was dann eben wahrscheinlich dann in Richtung dem Mule gehen wird. Und David Goyer hat im Podcast auch so was Interessantes gesagt im finalen Podcast, dass es im Hintergrund irgendwie noch eine dritte Partei gibt, den man auch, wenn man hingucken würde, schon sehen könnte und aber auf den noch kein Augenmerk gelegt wurde. Mhm. Aber es gibt irgendwie im Hintergrund noch eine dritte Partei, die sich quasi in plain sight versteckt.
Ich finde, alles, was du jetzt gesagt hast, spielt in meine Theorie, dass es noch 2 Staffeln geben wird. Dann wäre das nämlich die dritte von 4 Staffeln, von der du jetzt gesprochen hast, mit den inneren Streitereien und dann kommt vielleicht noch die dritte Partei zum Tragen und die vierte wird dann der große Showdown. Mhm. Gucken wir mal. Christopher, hat dein Blick auf die Serie sich verändert durch die Staffel?
Also, ich finde sie jetzt nicht besser und auch nicht schlechter, als ich sie nach der ersten Staffel gefunden habe. Für mich ist es weiterhin eine 5 von 5 Sterne Serie. Mhm. Ich freue mich auf jede Folge, ich freue mich auf jede Staffel. Gehe mit allen Punkten mit, im Grunde, die er gesagt hat. Ich finde, 4 bis 5 Staffeln ist genau wahrscheinlich das richtige Maß, dass man es nicht zu überstrapaziert. Aber wenn es 5 Haupt-Foundation-Bücher gibt, dann macht das ja durchaus Sinn, dass es auch 5 Foundation-Staffeln auf jeden Fall geplant sind. Und das also halte ich eigentlich für eine ganz gute Länge. Das ist schon sehr lang für eine moderne Serie. Und gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Und Apple ist ja wirklich auch noch einer der letzten, wo ich jetzt, glaube ich, keine Angst hätte, dass das jetzt nach der, keine Ahnung, dass das jetzt einfach abgesetzt wird. Weil Apple, glaube ich, einfach, die haben einfach unendlich Geld. Also wenn die davon überzeugt sind, dann machen die das einfach, ziehen die das einfach durch. Das ist keine Firma wie Netflix, die wahnsinnig verschuldet sind.
Ja. Vielleicht noch als kleines Titbit, warum ich auch Apple Vertrauen geben würde, ist die Entstehung der Serie. Was glaube ich auch im Podcast rausgekommen ist, dass Apple waren ja nicht die Ersten, die das haben wollten. Also es gab auch andere Bieter, aber die anderen wollten irgendwie alle den Mule in der ersten Staffel unbedingt schon haben.
Ach so.
Und Apple waren quasi mehr oder weniger die Ersten, die gesagt haben, okay, wenn du den Mule erst in der dritten Staffel haben willst, fein, dann mach das so. Und wenn das dein Plan ist, wenn du das sinnvoll findest, den nicht direkt von Anfang an zu bringen, go for it.
Ja. Finde ich spannend.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, wir sind jetzt mit dem Thema durch, aber vielleicht, wenn wir einen Jahresrückblick machen, dass die Serie bei dem einen oder anderen nochmal auftauchen wird in diesem Jahr.
Auf jeden
Fall. Mal sehen.
Mal sehen.
Mal sehen.
Christopher, dann kannst du wieder die Moderation übernehmen.
Sehr schön. Wir kommen zu unserer Abschlusskategorie.
Nee, ist noch nicht die Abschlusskategorie. Es kommen noch 3 Kategorien.
Wir kommen zu unseren Abschlusskategorien.
Sehr gut.
Das ist für mich der Abschluss. Das Hauptthema ist vorbei.
Okay.
Laber mir bitte nicht in meine Moderation, sonst muss ich dich wieder auf Assistenzkraft degradieren.
Bin ich doch eh
bei dir. Nee, du bist Vice President jetzt. Kulturpicks. Und da macht meine reizende Frau den Anfang.
Ja, ich habe heute mitgebracht Drag Race Germany für alle, die ohnehin wegen Star Trek Paramount Plus abonniert haben, kann man das quasi so mitnehmen. Also es läuft in Deutschland auf Amazon Prime / Paramount Plus, ihr wisst schon. Drag Race Germany, die erste deutsche Variante, also echte Ablegervariante von RuPaul's Drag Race. Und ich habe ja tatsächlich, man glaubt es kaum, noch nie RuPaul's Drag Race gesehen. Das ist etwas, was ich nur so aus kultureller Osmose aufgenommen habe. Und habe jetzt aber angefangen, Drag Race Germany zu gucken. Bin extrem begeistert. Ich sehe mich schon in den nächsten Monaten lauter RuPaul's Drag Race nachgucken. Und für Leute wie mich eben, die noch nie so richtig in dieses ganze Drag Race Business eingetaucht sind, empfehle ich sehr dazu, den Hot Pink Podcast zu hören. Also die Special-Ausgaben zu Drag Race Germany. Da ist nämlich Nils Geisemeyer ist zu Gast bei Brit und die beiden besprechen eben Folge für Folge. Und es war zum Beispiel auch schon Markus mal zu Gast, Grüße, der ja auch jemand ist, der das erste Mal jetzt Drag Race Sachen konsumiert. Und da lernt man auf jeden Fall jede Menge, macht großen Spaß, richtig coole Queens. Ich habe auch schon eine Favoritin. Mal gucken, ich weiß, dass Daniela die gleiche Favoritin hat. Gucken wir mal, wie das am Ende weitergeht.
Ist es Nikita?
Nee, also die gemeinsame Favoritin, die wir haben, ist Metamorphin. Ah. Ja. Ja, und damit weiter zu Erik.
Ja, bei mir gibt es ein Follow-up zum letzten Mal, denn ich bin wieder in der Bob's Burgers-Verse,
Bobby-Verse,
Macher-Verse-Serien Gucken unterwegs. Und diesmal hatte ich ja schon das letzte Mal angedeutet, dass die neben Bob's Burgers und The Great North ja auch noch Central Park haben, noch eine Apple TV-Serie. Und habe ich jetzt angefangen, die zu gucken. Und die ist auch super cute irgendwie. Also es ist auch wieder der typische Bob's Burgers Zeichenstil von den Figuren her. Und es ist eben eine Serie, die jetzt im Central Park spielt, mit der Familie, die da in so einem Schloss im Central Park wohnt. Und der Vater, der Owen, ist halt da der Central Park Hausmeister sozusagen. Und was an der Serie schon top ist, ist die Besetzung. Denn Owen ist eben von Leslie Odom Jr. gesprochen. Seine Frau ist Catherine Hahn gesprochen. Und dann gibt's eben noch als die Mr. Fish Odor von der Serie gibt es eben die Bitsy Brandenham, die so ein riesen Hotel, The Brandenham Hotel, die da die Besitzerin ist und die eigentlich am liebsten nur den Central Park da aufkaufen will, um da teure Kondohause, also so, ja, so teure
Tempelhofer Feld machen, ne?
Ja, Tempelhofer Feld machen will, genau. So teure Eigentümerhäuser, Eigentümerwohnungshäuser hinbauen will. Und die ist gesprochen von Stanley Tucci und ihre Assistentin ist gesprochen von David Dix. Also sehr viel Hamilton-Alumni auch in der Serie drin. Es gibt auch immer wieder einen auftretenden, ja genau, der Christopher Jackson auch aus dem Hamilton-Cast taucht eben auch auf als Skater da. Und ja, genau, die Serie ist eine Musical-Serie. Das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen.
Das
also,
jetzt macht auch Sinn, dass so viele Broadway-Actors ja spielen. Ich habe gerade gefragt, was ist denn hier los?
Sehr gut.
Es gibt in jeder Folge so 2-3 Songs, die also auch wirklich Musical-Qualität haben, Broadway-Musical-Qualität. Und ja, finde ich eine gute Ergänzung irgendwie in dem Dreiergespann. Weil so kann sich jeder irgendwie seinen Geschmack raussuchen an Wackiness, an Weirdness. Und The Great North ist eben eher so popkulturelle Anspielungen und Popsongs. Und das hier ist jetzt eher so, es gibt auch eine leichte Entwicklung über die Folgen hinweg, wo man eben von der Bitsy Brandenham, die zum Beispiel am Anfang als Villain eingeführt wird, aber immer wieder ein Nugget an Informationen bekommt, warum sie eigentlich so ist, wie sie ist und eigentlich immer mehr Empathie für sie empfinden muss, obwohl man es eigentlich gar nicht will, weil sie will ja gegen quasi den Central Park arbeiten, was ja nicht so cool ist. Genau, kann ich nur empfehlen.
Christopher.
Ja, ich habe genau vor einem Jahr das erste Mal Cyberpunk 2077 gespielt. Das weiß ich noch genau, weil ich hatte Mitte Oktober Corona und ich habe genau in dieser Corona-Woche jeden Tag 8 Stunden am Stück Cyberpunk gespielt und war dann auch, als Corona vorbei war, bei mir auf jeden Fall auch mit Cyberpunk durch. Und jetzt ist ja vor kurzem einerseits das Cyberpunk 2.0 Update rausgekommen und gleichzeitig der DLC Phantom Liberty, wo wieder ein großer Hollywood-Actor mitspielt, nämlich Idris Elba. Und das hat mich jetzt dazu veranlasst, nochmal ein neues Save-File sozusagen aufzumachen, wie wir Gamer sagen.
Einen neuen Run
zu machen. Und vielleicht habt ihr schon gehört, aber der Trailer hat dann auch nochmal klar gemacht, the game is fixed. Also sie sind jetzt sehr stolz darauf, dass sie eine Version von Cyberpunk veröffentlicht haben, die auch funktioniert. Und wo auch viele sagen, diese 2.0 ist quasi die Version, die von Anfang an geplant war. Es hat sich sehr viel verändert, also auch Leute, die vielleicht Cyberpunk schon mal angefasst haben. Es wurde sehr viel an der KI der Polizei und des Verkehrs geschraubt, was ja auch ein großer Kritikpunkt war. Das ganze Skillsystem wurde im Grunde einmal komplett überarbeitet. Auch so, wenn man jetzt ein altes Save-File aufruft, kriegt man so eine Meldung, ja, wir haben alle deine Punkte zurückgesetzt und musst nochmal komplett neu skillen, weil das Skillsystem sich so komplett verändert hat. Und ich finde es auch wesentlich besser. Und natürlich, der DLC soll richtig, richtig gut sein. Also der hat in der Rezension im Vergleich zum Original Release von Cyberpunk echt gute Bewertungen bekommen. Soll auch richtig lang sein, so 20, 30 Stunden, ich messe das immer in Spider-Man-Spielen, das ist ja quasi ein komplettes Spider-Man-Spiel.
Und mit dem DLC hast du aber noch nicht angefangen.
Nee, ich muss das erstmal komplett nur anfangen und man braucht, also der DLC wird so quasi in der Handlung so nach zwei Dritteln der Haupthandlung freigeschaltet. Und ich habe wahnsinnig viel Spaß dabei. Ich merke jetzt beim zweiten Mal spielen, dass Cyberpunk unter all seinen Problemen doch ein ziemlich kompetentes Spiel ist, was rollenspielmäßig auch einen sehr spannenden Kniffe hat. Also man merkt zum Beispiel, wenn man jetzt schon, sag ich mal, weiß, welche Entscheidungen zu welchen Ausgängen führen, merkt man auch, dass sie an manchen Stellen also richtig auch gute Ideen hatten. Zum Beispiel ganz am Anfang gibt es eine Stelle, wo man, wenn man quasi ohne Kämpfen aus dieser Konfrontation rauskommen muss, muss man an einer Stelle gar nichts sagen. Also man hat zwei Auswahlmöglichkeiten, die beide zur Konfrontation führen und dann läuft halt so ein Timer ab und man muss einfach den Timer runterlaufen lassen und dann ist quasi, wenn man das als Erfolg bezeichnen würde, die Konfrontation erfolgreich vermieden. Und das finde ich einfach spannend und deswegen, ja, ist das mein Kulturpick, also für alle, die jetzt abgeschreckt waren vor Cyberpunk, ich habe es auch schon von dir gehört, Rebecca, du bist jetzt auch angefixt, ich glaube, jetzt der richtige Zeitpunkt, sich nochmal in Cyberpunk reinzuwagen.
Und da kannst du ja das nächste Mal ja auch nochmal ein Follow-up zum DLC bringen.
Wenn ich dran denke,
vielleicht. Mache
ich
das.
Sehr gut. Ich habe noch einen erbaulichen, romantischen, so ein Film, den guckt man und dann muss man jetzt nicht so viel nachdenken dabei und hinterher ist man irgendwie glücklich und hat mit den Charakteren gefiebert und ich glaube, ihr kriegt ein Gefühl dafür, was für eine Art Film ich beschreibe. Und das ist, Achtung, Red, White and Royal Blue oder auf Deutsch Royal Blue.
Rot und Weiß verstehen die Deutschen nicht.
Ein auf Amazon Prime veröffentlichter Film, eine Liebeskomödie, in der sich...
Ist das nicht Netflix?
Nee, Amazon Prime.
Ah, okay.
In der sich der nicht Kronprinz, aber zweite Prinz der britischen Royals...
Prinz Harry.
Der heißt halt nicht Harry, sondern Henry.
Oh, das ist ja ganz was anderes. Das ist ja ein ganz anderer Name.
Also auf jeden Fall Prinz Henry und der Sohn der amerikanischen Präsidentin verlieben sich ineinander. Und da geht es jetzt darum, erstmal müssen die sich das beide eingestehen und dann mal gucken, wie die Welt so darauf reagiert, wenn das ans Tageslicht kommt. Und gibt es einen sehr schönen Kurzgastauftritt als sag mir als was.
Wir sagen einfach, ihr werdet sehr erfreut sein, wenn ihr seht, wer die Präsidentin spielt und wer den König
ja,
spielt.
Ja,
das beide haben einen kurzen Auftritt.
Beide haben, glaube ich, die Zeit ihres Lebens dabei gehabt.
Ja.
Und also wie gesagt, ja, das ist natürlich kein Film irgendwie für die Ewigkeit. Das basiert halt auf einem Buch, was, glaube ich, in so Teenager-Romance-Novel-Kreisen extrem viel gelesen und gefeiert wurde. Und wenn ihr genau so einen Film sucht, guckt doch mal bei Red, White and Royal Blue vorbei.
Ich habe auch noch einen Film als Pick. Da war ich jetzt im Kino erst letztens, vorgestern. Mhm. Und zwar die Wochenendrebellen habe ich als Pick mit. Die Story von Jason und Mirko wird da nacherzählt. Und die Story ist ja, dass Jason irgendwann gesagt hat, ja, einen Lieblingsfußballverein zu finden. Und da muss ich mir aber erstmal alle angucken, wenn ich dann mir einen Lieblingsfußballverein finden will. Also, und was ja vielleicht auch noch wichtig ist zu erzählen, dass Jason autistisch ist, also er ist ein Autist. Und ja, da geht es halt so ein bisschen zum einen drum, den Lieblingsfußballverein zu finden. Also es ist ein Fußballfilm zum einen, wo man immer wieder verschiedene Stadien gezeigt bekommt, wie das unterschiedliche Stadionerlebnis ist, wie die Fans verschieden sind. Und zum anderen geht es eben viel um den Autismus von Jason und wie sich der so ausprägt und wie das quasi sich aufs Familienleben auswirkt. Am Anfang wird gezeigt, eben wie er so Probleme in der Schule hat, damit zu kommen, weil es eben die Schule eben sehr allistisch aufgebaut ist. und wie er da im Alltag Probleme hat. Es gibt ja auch diese Familienvereinbarung, wo genau festgeschrieben ist, was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Und da gibt es am Anfang auch viel, wird viel drüber geredet im Film, auch hier, ja, aber im Stadion, dann da kann es das nicht geben. Also da wird es hier Probleme geben und da Probleme geben. Also zum Beispiel, dass im Stadion eben Leute so eng zusammenstehen, dass es eben zur Berührung kommen wird. Mhm. Und ich greife mal exemplarisch eine Szene raus, wie ich interessant fand beim ersten Stadionbesuch, dass eben alle abgetastet werden und dann sagt der Ordner eben, ja, du bist ja bloß ein kleines Kind, dich muss ich nicht abtasten. Und dann er wieder so einen Moment gibt, wo es quasi so ein bisschen clasht bei Jason, weil zum einen hat er natürlich diese Sensibilität beim berührt werden und zum anderen hat er aber eben so seine, ja, ich nenne es mal Grundlagenversessenheit. Wenn hier alle angefasst werden, wenn hier alle abgetastet werden müssen, dann müssen auch alle abgetastet werden. Und jetzt hier bitte keine Extrawürste, mhm, weil ich ein Kind bin und außerdem bin ich kein Kind mehr und so. Und ich finde es auch, ja, man kann zwar sagen klischeehaft, aber ich finde es trotzdem gut dargestellt, wie dieser Overload sich irgendwie darstellt. Also dass eben dann wirklich, wenn es ihm zu laut ist in der Umgebung, dass dann wirklich die Stimmen so laut und verzerrt sind und dass man auch im Kinosaal sich unangenehm fühlt in den Momenten. Und zum Teil ist es auch so ein bisschen wie die Effekte, die bei Chucks Elektrofühligkeit immer eingespielt werden, also dieses Zittern, dieses Bzz, 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 dieses elektrische Zittern im Ton.
Er redet von Better Call Saul, falls jemand nicht weiß, wovon er gerade redet.
Nicht den Schuhen und auch nicht von der Mörderpuppe.
Genau. Und aber genau auf, also hier Jason und Mirko erzählen ja auch immer, dass sie sehr viel Einfluss auf den Film genommen haben und es Jason sehr wichtig war, dass das alles so dargestellt wird, wie er das wirklich empfindet. Deshalb würde ich schon an der Stelle dafür, also und sie sagen ja auch, das ist sehr gut gelungen, geben ja beide gerade ein Interview nach dem anderen. Deshalb würde ich schon davon ausgehen, dass es, ja, es mag irgendwie klischeehaft sein, aber wenn Jason sagt, das ist so, dann glaube ich ihm das.
Ja, ich habe wirklich nur ein Titbit, also einen minimalen, wie nennt man es gleich?
Kritikpunkt?
Nämlich Nitpick am Film. Warum muss da am Ende dieses ein Hoch auf uns? Also das ist wirklich das tiredste Fußball-Klischee überhaupt, oder? Ja, das Lied hätten sie nicht picken müssen.
Sehr gut. Aber kann man jetzt noch im Kino sehen. Mal wieder ein deutscher Film. Geht hin.
Endlich kommt mal wieder ein deutscher Film in die Kinos.
Den man gucken will.
Achso, ja, stimmt.
Das ist die Ergänzung, die wichtig ist. Christopher.
Ja, ich habe wieder ein Videospiel.
Mensch.
Das könnte auch dein Pick sein. Wir beide spielen nämlich gerade Baldur's Gate 3. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe sehr viel Spaß dabei.
Ich habe auch sehr viel Spaß, auch wenn ich ich bin ja ein bisschen langsamer im Lernen von Spielsteuerung und ich merke mir nicht so oft oder ich mache Dinge vielleicht anders, als du sie machen würdest. Und das, also, aber wir sind noch verheiratet. Also
das ist, glaube ich, jetzt die große Feuerprobe, ob wir Baldur's Gate 3 beenden können und gleichzeitig noch verheiratet sind hinterher. Aber ich finde, es ist, ich hatte davor überhaupt keine Berührungspunkte damit. Im Grunde habe ich von der Existenz von Baldur's Gate 3 erfahren, als es rausgekommen ist.
Aber du hast einmal schon D&D gespielt in
du
deinem
auch.
Leben.
Mehr als zweimal. Also zwei Kampagnen.
Ja, ja.
Und ich bin großer Fan davon. Es ist gleichzeitig sehr spannend, aber auch sehr entspannt, weil es halt rundenbasierte Kämpfe sind und wir diskutieren einfach sehr viel. Was machen wir jetzt? Wie greifen wir sie an? Und das gefällt mir fast am besten. Und deswegen würde es, glaube ich, also finde ich es auch besser, als es alleine zu spielen, obwohl ich nicht so der Multiplayer bin, weil wir zu zweit doch auf bessere Ideen kommen, als wenn wir es jeweils alleine spielen würden.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Ja, das ist mein Pick.
Cool. Ja, nee, Baldur's Gate macht Spaß. Aber das haben euch wahrscheinlich in den letzten Wochen einfach alle Leute erzählt, die Videospiele spielen. Deshalb müssen wir vielleicht auch nicht super ausführlich werden.
Dann kommen wir zu der zweiten von drei Abschlusskategorien. Dem Podcast-Tipp. Und da möchte ich euch minutenweise keinen Pardon sehr ans Herz legen. Wie ihr vielleicht wisst, ist Kein Pardon ein Film, der mir persönlich sehr am Herz liegt. Und ich bin froh, dass es diesen Podcast jetzt gibt, dann muss ich ihn nämlich nicht selber machen. Das ist immer die schönste Form, wenn Podcasts gemacht werden. Und der wird auch gemacht von, ich sag mal, Friends of the Podcast. Einerseits vom Danny, den ihr vielleicht schon aus Audiophil oder Ostkinder kennt. Und der macht das zusammen, ist das, heißt der Podcast Ostkinder?
80-82.
Und der macht dann zusammen mit Laura und Olli. Ich finde das schön, wir haben ja auch einen schönen Altersspread, also Leute, die den Film im Kino gesehen haben, Leute, die den Film vielleicht nicht im Kino gesehen haben.
Weil sie noch gar nicht auf der Welt waren.
Genau, und wir haben aber auf jeden Fall drei sehr große Fans von diesem Film. Und wie der Name schon sagt, wird der Film minutenweise besprochen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir jetzt bei Minute 7. Und der Podcast hat auch den Claim, der Fan-Podcast, der den Film in nur 93 Folgen guckt und dann auch natürlich danach vorbei ist. Und es sind auch sehr kompakte Folgen, muss ich sagen, gehen so ungefähr eine halbe Stunde. Also es ist ein Podcast, den man sehr schön regelmäßig hören kann. Ich hatte bisher sehr viel Freude, habe auch extrem schon viel gelernt. Also es gibt am Anfang eine Szene mit Flipper. Und was die aus dieser Flipper-Szene rausgeholt haben, das ist echt, das grenzt schon fast an eine Doktorarbeit. Ich bin entzückt.
Sehr schön.
Ja, ich habe ihn natürlich auch gehört schon. Ich bin auch sehr entzückt dabei.
Dann kommen wir zur Abschlusskategorie der Abschlusskategorien. Rebecca, du warst noch unterwegs.
Ja, ich war Fremdpodcasten bei Anne. Anne, Kostümfrau, bekannt aus Klassiker-Fable, Kostüm-Fable und so weiter. Also eine gute Film-Podcast-Bekannte von uns. Anne macht sich gerade selbstständig als virtuelle Podcast-Assistentin. Also man kann sie buchen, um die Aufgaben am Podcast zu übernehmen, auf die man selber keinen Bock hat. Im Zuge dieser Selbstständigkeit macht sie einen neuen Podcast, der heißt Podcast-Fable. Und sie spricht quasi mit Podcastenden aus den unterschiedlichsten Genres, Berufspodcastende, Hobbypodcastende, alle möglichen Leute, über, ja, wie sie zum Podcasten gekommen sind, was das für sie so spannend macht, was so Rituale sind, auch welche technische Ausstattung man verwendet. Und ich glaube, wenn man da einfach dranbleibt, den Podcast abonniert und ein bisschen reinhört, dann kann man viel so darüber lernen, wie unterschiedlich Menschen sein können, die podcasten, auf wie viele unterschiedliche Wege man das Ganze angehen kann und dass es irgendwie am Ende was ist, was jeder machen sollte, der Bock drauf hat. So, und dass es für alles Möglichkeiten gibt und Unterstützungswege und Communities und so weiter. Und genau, ich durfte die erste Gästin in diesem Podcast sein, fühle mich sehr geehrt und kann euch das empfehlen. Natürlich in meiner Episode erfahrt ihr vielleicht nicht so viel Neues, weil ich manches davon auch hier schon mal erzählt habe. Zum Beispiel, wie Erik und Christopher mich zum Podcasten gebracht haben und so weiter. Christian Steiner war in der nächsten Episode zu Gast, auch Freund des Hauses hier. Also ich glaube, das wird ein gutes Ding. Hört da gerne mal rein, wenn ihr euch fürs Podcasten an sich interessiert.
Hast du jetzt eine versteckte Abschlusskategorie oder kann ich jetzt wirklich zum Ende hin überleiten?
Nee, das waren jetzt die drei Kategorien, die noch immer nach unserer Hauptkategorie kommen.
Okay, sehr gut. Das war's, Leute. Kultpass Folge 80, Jubiläumsfolge 80. In der Jubiläumsausgabe Folge 80. Es war mir ein inneres Empire zerstören.
Es war mir ein inneres Quanten verschränkt durch den Artefakt in den Vault telefonieren.
Es war mir ein inneres durch alle Stadien der ersten drei Profi-Männer-Bundesligen zu tingeln.
Sehr gut. Und wir hören uns bald wieder.
Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Ihr könnt gerne Feedback, wie am Anfang schon gesagt, auf X, formerly known as Twitter.
Aber lieber
auf Please not.
Please not, aber wenn
notfalls
tut,
auch
tut,
da.
Tut euch keinen Zwang an. Aber auch gerne auf Mastodon oder Blue Sky uns ein Feedback skieten, wie man auf Blue Sky sagt.
Skieten?
Ja, Wie Ritas Gitter?
Ja, moin.
Es gibt viele Leute, die nochmal darüber reden wollen, ob das der richtige Begriff dafür ist. Gucken wir mal.
Ins Blaue schreiben, sagen wir im Deutschen dann. Und ja, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao-Minus. Wie Terminus.
Okay.
Ciao-Minus.
Also ich sag einfach Tschüss heute, das ist mir zu viel jetzt. Tschüss.
Und ich sag, und wenn ihr die Outtakes jetzt gleich weiterhört, werdet ihr auch wissen, warum. Ciao, dir viel.
Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Aufnahme gestartet. So, diesmal mache ich sofort.
Mensch, was für ein Glück, dass das jetzt nicht drauf war. Ich habe hier 0190 Nummern Werbespots gesungen, weil Christopher Ruf mich an in den Chat geschrieben hat.
Ach so, ich dachte, du zählst die Zeit, bis das Annehmen sozusagen funktioniert. Aber du siehst ja gar nicht, wann ich annehme.
Nee, stimmt. Zumal doch jetzt, hast nicht jetzt du angerufen und wir haben angenommen?
Ach so, ja.
Ah, hier vielleicht noch im Flugmodus.
Der Flugmodus.
Nein, der Flugmodus. Nachdem wir jetzt so im Landwirtschafts-TikTok gelandet sind.
Oh ja,
sind.
Ein ganz starken Maiswechsel-TikTok.
Leute, Audiophil ist zurück.
Ja, ich habe heute schon angefangen zu hören.
Grüße. Christopher wird zweimal in den Shownotes erwähnt und hat keine Ahnung mehr, worum es geht.
Ja, es gab Audiokommentare.
Ah, das haben wir nämlich schon überlegt, ob Christopher sogar zwei Audiokommentare geschickt haben könnte, wo es doch nur 2 Wochen seit der letzten Episode vergangen sind. Ach, schön.
Ich habe jetzt hier einen Energy-Drink.
Getränk der Woche.
Bling, aus Dänemark, bling, bling. Dänemark importiert. Kult Energy. Tokio, was hattest du vorher gelesen? Twisted Ice.
Tokio Ice.
Hier steht
die schönste Energy-Drink-Dose, die ich je gesehen habe.
Hier steht auch was auf Japanisch drauf. Also die Kanji kann ich hier nicht lesen. Aber was hier in Katakana steht, ist Trink. Drink.
Ah, Drink. Stimmt, dann heißt das bestimmt Energy-Drink.
Bist du sicher?
Kannst du mal.
Möchtest du ein Foto?
Das Foto reinmachen.
Kann der Google-Übersetzer gleich mal.
Präsentier mal deine Dose, Christopher. Achso, ich
präsentiere kann jetzt die Dose.
Ach nee, warte, jetzt hat er ein Porträt gemacht. Da wird die Dose. Dreh mal die Dose noch so ein bisschen, dass man mehr.
Welche Richtung?
Ich würde gerne das sehen. Nice. So, Foto kommt.
Ich werfe jetzt mal Google-Übersetzer hier an.
Ach ja. Das ist das Geile, ne? Man kann echt mit Google-Übersetzer mittlerweile einfach japanische Sachen abfotografieren. Und
schon
dann
seit 1000 Jahren, Rebecca.
Ja, aber ich war noch nie in Japan und es war noch nie nötig.
Kult, Energie, erschaffen. Sie im Einklang mit Liebe und Durst.
Ach so, das steht da auf der anderen Seite. Dreh nochmal, nee, einmal weiter drehen. Da steht ein, guck mal.
Kultenergie. Ja, das
Kult
passt,
ist die Marke. Cool. Aber steht hier auch, also das ist Kult und dann Energie. Kult Energy. Im Einklang mit Liebe und Durst.
Ja, nein, das ist aber, es sind einfach die einzelnen Worte. Hier oben steht doch auch. Unity, Love, Thirst.
Ja, okay. Create, Unity, Love, Thirst.
Und was, so, so sonnenaufgangsmäßiges
Energy
Design. Energydrink,
Gerste. Nährgetränk.
So schmeckt er am Ende auch, nach Gerste.
Frage ist bloß für mich, was das Blaue ist. Ist das ein Berg oder ist das
was
eine Meereswelle?
Nee, das ist so ein Tempel.
Das
so,
ist,
so ein Schrein.
Das ist das, was in Kyoto steht. Wo man um 5 Uhr aufstehen muss, damit man sehen kann.
Also, weil sonst so viele andere Leute davor stehen werden.
Also, hier ist drauf noch eine junge Dame mit 2 Schwertern, die einen Gürtel trägt, auf dem Sugarfree draufsteht.
Was, auf dem Schwert oder auf dem Gürtel?
Auf dem Schwert. Auf dem Gürtel.
Auf dem Gürtel.
Der Gürtel ist zuckerfrei.
Aber die Dose ist wirklich sehr schön. Die ist so ein blass Mintgrün und dann sind in Petrol und in Rot und in so einem Rosa da halt Sachen drauf gemalt und es sieht einfach extrem schön aus. Ich befürchte, weil es Kultenergie ist, wird es nicht so gut schmecken, wie es aussieht.
Mhm. Ja, ich habe heute einfach einen Monster Energy Drink.
Welchen denn?
Den Juiced Monster Mango Loco.
Ah, Mango Loco.
Aber hier ein spannendes
Der hat ja so ein schönes hier Dios de los Muertos.
Ja,
Optik. Ja, ja, stimmt, ja. Den hatten wir auch schon öfter.
Hier ein schönes Detail. Die Dose ist hergestellt von der Ball Company,
ja,
die auch die Mason Jars herstellt.
Die was?
Diese Einweggläser. Mason Jar.
Sagt mir gar nichts.
Ja, wie ein Wegglas halt.
Aber wie wir auf dem Schrank stehen.
Ja, da gibt es Mason Jars. In den USA heißt es Mason Jars.
Ja, das habe ich noch nie gehört.
Das ist auch eine Sache, Erik, die mich immer wieder bei Becky verwundert. Jetzt gerade, wo wir gemeinsam Baldur's Gate spielen, wie wenig Vokabeln Becky kennt.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe ein sehr gutes Englisch, aber halt Vokabeln wie Dolch, Stichwaffe, stumpfer Schaden.
Aber du kennst doch nicht mal Mason Jar, das ist kein D&D-Begriff.
Nee, das stimmt, aber es ist jetzt auch kein Begriff, den ich jemals in meinem Leben schon mal gebraucht oder in einem Roman gelesen oder in einer Serie gehört habe.
Mhm. Es war doch eine Zeit lang total in, dass man Restaurants als Gläser immer noch Mason Jars bekommen hat.
Ich war nie in einem Restaurant,
doch,
wo das so
doch,
war.
Doch, garantiert haben wir das. Diese großen Gläser, wo jetzt mittlerweile ein Henkel dran ist, weil die so verkauft werden. Wo du dann so einen hausgemachten Cocktail für 12 Euro bekommst. Oder eine hausgemachte
oder so,
Limo für 12 Euro.
So fruchtige Limos.
Nee, ohne Deckel.
Aber die Weggläser haben doch immer so einen Deckel, den man festklammern kann. Oder was ist ein Wegglas?
Ich zeig dir mal ein Bild. Sekunde.
Ich habe gedacht, Weggläser sind die so ein Metallgestell drumherum haben, um das dann festzusaugen.
Ja, auch. Das habe ich als du denkst wieder viel zu narrow-minded. Also eng gedacht. So, das ist ein Mason Jar.
Ah, die haben wir doch zum Fermentieren.
Ja.
Fermentiergläser, sag das doch.
Und schau, die werden von der Ball Company gemacht, die auch diese Dose herstellt.
Verrückt.
Die Ball Company.
Ja, die stellen auch Satellitenlinsen her.
Ich habe heute kein Getränk der Episode, weil ich habe gerade einen halben Liter Bubble Tea, Maracuja mit Kiwi Bubbles getrunken.
Und das muss erstmal durch deine kleine Speise durchzwängen.
Ich kann einfach nicht so viel trinken auf einmal und deshalb bin ich jetzt durch und trinke gleich nur ein bisschen Wasser und lasse euch mal eure Energiegetränke verkosten.
Mhm. Spannender Geruch, ich kann es gar nicht einordnen.
Das war aber kein sauberer Knack bei dir, Christopher.
Nee, der bei Erik war schöner.
Einfach so ins Reden reingeknackt.
Aber der Geschmack ist spannend.
Sie haben mir ins Reden geknackt.
Das dürfen Sie nicht.
Christopher, versuch das doch nochmal auf Kölsch zu sagen.
Die Öl ist ganz Jeck am Schengen. Oder? Wie war das?
Ja, irgendwie
ich muss noch Duolingo machen.
Grüße Jan, du wirst dich kaputt lachen.
Die Öl ist noch ganz jeck am Schengen. Oder ist ganz jeck am Schengen sein. So, das nehme ich dir, diese...
Am Schengen sein.
Am Schengen sein. Am
aber Schengen. Es muss Schengen.
Am Schengen.
Schengen.
Am Schengen sein. Wir haben gestern beim Zähneputzen uns eine neue Hausmeister Krause-Szene überlegt.
Was man halt so macht beim
Hausmeister Krause 2023. Jetzt pass auf, Erik. Tommy lernt Duolingo, nämlich Klingonisch. Ja, das wie heißt Hausmeister Krause mit Vorname? Haus oder Meister? Das ist ein Doppelname?
Das ist
Haus minus Meister.
Haus minus Meister.
Wie heißt denn der mit Vornamen, Mensch? Der wird doch von seiner Frau nicht als Krause angeredet.
Auf jeden Fall, Tommy lernt Klingonisch auf Duolingo und Hausmeister Krause hat Angst, dass er irgendwelche Dämonen beschwört.
Ach, der Dieter.
Und Tommy lernt also Klingonisch auf Duolingo und Dieter hat Angst, dass er da Dämonen beschwört. Und jetzt muss er der Tommy mal hier nachspionieren, was der auf Duolingo macht. Und dann wird der aber so reingesogen in dieses Mindset, dass er dann immer abends zum Lisbeth sagt, doch, ich muss doch Duolingo machen.
Machen.
Die Öle ist schon ganz jeck am Schengen.
Duolingo ja. machen.
Das haben wir jetzt auch mit Jan einmal durchgespielt.
Das ist die Hausstruktur.
Also, weil wie war das? In Kölsch gibt es keine Diphthonge. Also E und O und U verschmilzt in so ein Ü.
Also nein, es gibt Diphthonge, aber die eine Lautverschiebung von langem U zu EU zum Beispiel als Diphthong, die hat nicht stattgefunden und wurde Ü.
Ich habe ja auch die längste Zeit in der Eulestraße gewohnt mit EU. Das war auch immer für viele Leute jetzt schwer zu verstehen, dass ich in der Eulestraße wohne, aber nicht EU schreibe.
Wie war denn jetzt der Drink, zum Thema zurückzukommen?
Ganz jeck am Schengen.
Ich mache erstmal noch meinen Geruch.
Ja, Erik macht nämlich die richtige Reihenfolge. Erstmal noch eine Nase.
Bin ganz aus der Übung.
Also der ist so ein bisschen komisch. Also klar, man riecht die Mango, aber es ist so, auch so schon so ganz schön chemisch und so ein bisschen.
Ja, das so soll's ja sein.
Leicht geranzt.
Wie lange hast du denn diesen Energy-Drink dann?
Ich habe den heute erst geholt.
Warst du etwa auch beim Edeka, wo es Monster Energy im Angebot gibt?
Nee, ich war beim Kaufland. Na.
So, also die Nase ist...
Ja, wo bei mir am nächsten dran ist.
Okay, wir gehen ja auch immer zum Kaufland, von daher. Die Nase war komisch, sagst du. Was macht denn jetzt der Rillenschluck?
Der Rillierungsschluck.
Ja, ist ganz gut, ist süßer, als ich erwartet habe. Also es hat nicht so diesen typischen Gummibärchen-Geschmack, aber es hat irgendwie so eine ganz süße Spitze.
Es hat eine ganz süße Spitze. Ja, Mango ist ja auch, also Mangosaft zum Beispiel ist ja auch immer ziemlich süß. Also Mango ist ja einfach sehr, deshalb wird es ja so oft mit Maracuja gemischt, weil Maracuja so eine starke Säure hat und Mango so eine starke Süße und sich das dann sehr gut ergänzt.
Ganz süße Spitze, so wie die meisten Dirndls dieses Jahr.
Oh, krass. So, darf ich jetzt auch mal hier an diesem Drink schnuppern?
Ja, darfst sogar dran trinken.
Was ist das denn?
Wahrscheinlich Birnengeschmack.
Das kann ich gar nicht zuordnen,
den Geruch. Wir haben doch gelernt, dass so dieses ganze Eisbonbons-Flavor immer Birnengeschmack ist.
Litschi oder sowas?
Ja, so, ja, Litschi können auch sein. Stimmt.
Wild. Schiebt giftig.
Es gibt ja jetzt auch immer
es schmeckt ein bisschen wie so ein, wenn man so einen Litschi-Saft aus der Dose beim Chinesen um die Ecke nimmt.
Ja,
Wisst ihr, diese kleinen Dosen, wo es Mango und Litschi
gibt?
Ja. So schmeckt es ein bisschen. Aber auch Eisbonbon, da hast du recht. Ist natürlich jetzt hier nur auf Dänisch alles drauf.
Das war auch ein Abenteuer, diese Energy-Drinks zu besorgen. Wir waren ja bei meinem Schwager, und wir wissen ja, Schwagerschaft erlischt nicht, bei meinem Schwager in Hüsby bei Schleswig. Und dort hatten wir dann einen kleinen Tagesausflug nach Dänemark gemacht.
Ist nämlich nur 25 Minuten bis zur Grenze.
Ja, genau. Und dann waren wir bei
Anis Kiosk.
Das ist wohl eine kleine Legende. Die Leute, die dort in der Nähe wohnen, die podcastenden Menschen, von denen haben wir davon schon gehört.
Die treffen sich da öfter.
Da kann man nämlich einen schönen dänischen Hotdog und Softeis essen.
Mit Lakritzstreuseln.
Und das ist echt episch.
Also das Eis, nicht der Hotdog.
Vielleicht machen sie es dir auch auf einen Hotdog, wenn du lieb fragst. Und danach habe ich gedacht, na, dann kann ich ja mal ein bisschen hier Faxe Kondi shoppen gehen. Und dann waren wir, glaube ich, in 3 Supermärkten.
Ich glaube, in 3.
Weil irgendwie ist eine große Faxe Kondi-Krise ausgebrochen, was diese Energy Drinks angeht. Also du bekommst natürlich an jeder Ecke das normale Faxe Kondi und vielleicht auch das normale Faxe Kondi Energy. Aber diese geilen, wie Orangina schmeckenden Energy Drinks hat man nirgendwo bekommen.
Lemon Twist.
Ja, Lemon Twist, aber nicht Orange Twist.
Ja, stimmt.
Es war nicht der dabei, den wir, ich weiß noch, in Malmö, als wir über die Brücke gefahren sind, in dem Park getrunken haben. Ja. Findet man auch noch irgendwo auf Instagram, wenn man
das vielleicht war das auch nur eine Sommersorte.
Das stimmt. Also nächstes Jahr kaufe ich die Jahresproduktion auf.
Jedenfalls haben wir eine eine gute Menge an Energydrinks auch wieder aus Dänemark nach Deutschland importiert.
Und mittlerweile habe ich mich angewöhnt, weil ich jetzt unsere Nachbarskinder hier, die vielleicht einige Zuhörende von unserer Hochzeit kennen, ich glaube, die Schnittmenge von Leuten, die auf unserer Hochzeit waren und diesen Podcast noch hören, ist gar nicht so klein.
Ja.
Habe ich auch jetzt
Tee und Tee
habe ich jetzt auch mit Faxe
Condi Orange,
also ohne Energy, aber mit viel Druckzucker angefixt, und dann habe ich jetzt denen nochmal ein Döschen jeweils mitgebracht.
Sind sie vorbeigekommen, um die zu schlürfen.
Genau, vorm Schwimmen gehen, mit vollem Brausebauch.
Und dann haben sie noch eine mitgenommen.
Genau. Und so langsam bestechen wir sie jetzt, dass sie uns immer cooler finden, auch wenn sie anfangen zu pubertieren.
Hallo, die finden mich schon immer cool.
Naja, aber warten wir noch ein paar Jahre ab, dann wird pubertiert und dann muss man genügend Karma bei denen aufgebaut haben.
Erik, wie ist es denn jetzt so beim zweiten, dritten Schluck? Bist du zufrieden mit deiner Wahl?
Ja, schmeckt schon ganz gut.
So, jetzt sind wir also alle voll energetisiert, um gleich hier loszulegen.
Ich spüre schon.
Ich wollte noch was zu diesem Hausmeister Krause-Ding
erzählen. Ja, bitte, bitte.
Eine Fantasterei. Was ja eigentlich ganz geil wäre, wenn es mal irgendwie so ein Crossover von diesen ganzen geilen deutschen Produktionen gäbe. Also Hausmeister Krause und hier
Stromberg und Pastewka.
Stimmt, die beiden könnten auch mit rein. Ich dachte jetzt aber erstmal eher an, wie heißt denn der Dunse aus dem Saarland nochmal?
Ach, Familie Heinz Becker. Familie Heinz Becker.
Genau, die beiden und kein Pardon natürlich und...
Ja, nee, aber ich finde, kein Pardon ist schon anders, weil das ist ja keine Sitcom gewesen, keine Sitcom-Serie. Also es braucht so diese, wo da mal so Crossover-Episoden, so wie beim Arrowverse, wo es dann eine fünffolgige Crossover-Episode in allen so das Staffel-Highlight.
Wo man dann fünf Serien gucken muss, um sich zusammenzubauen, was
genau,
insgesamt
passiert. Die deutschen Avenger, Bernd Stromberg, Bastian Pastewka, Dieter Krause und Heinz Becker.
Und, jetzt haben wir ja Heinz Wäscher ausgeschlossen.
Heinz Wäscher ist so der Nick Fury. Heinz Wäscher ist der Nick Fury der deutschen Avenger.
Der am Ende von jedem Staffelfinale auftaucht in den einzelnen Serien.
Ja,
Finden wir noch eine Frau?
Nein, leider nicht.
Wir brauchen noch die Natascha, damit die auch so im Kreis stehen können.
Hier Dani Lowinski sein.
Nee, Dani Lowinski war eher so Ritas Welt, oder?
Ja, das habe ich leider nicht.
Rita.
Lady Kaffer passt ja nicht so ganz, leider.
Nee, leider nicht.
Das ist ja so eine Clip-Comedy-Show.
Nee, Ritas Welt. Rita.
Oder hier von Türkisch für Anfänger, wie heißt sie?
Lena hieß sie da.
Ja.
Josephine Preuß.
Mhm. Preuß vom...
Haben wir leider neulich beim Filmquiz... da gibt es immer eine Aufgabe, wo man vier Intros oder so vorgespielt kriegt und die dann zuordnen muss. Und da war Special deutsche Serien, also nur bei dieser Intro-Frage. Und wir haben leider das Intro von Türkisch für Anfänger nicht erkannt, wir Trottel.
Ich habe es nie gesehen, ich konnte nichts
erkennen. Du warst ja auch nicht dabei.
Ja, stimmt.
Das war, als ich mit Steve und
Nee, das war da, als wir dabei waren.
Nein, das war, echt als
nicht?
Ich mit
okay.
Von das war, als ich mit schon. Steve und Sophia und Moritz, Grüße, da war. Da waren deutsche Serien. Ich habe dir nur alles davon erzählt.
Ah ja, das kann sein.
Ich muss mal kurz noch Kritik an den Bildern äußern.
Welche Bilder?
Die du mir geschickt hast.
Von der Dose?
Ja. Ich meine, guck dir mal diese blauen, sechseckigen Hintergrundelemente da an.
Da ist eins.
Das sind drei im Dreieck angeordnet, die perfekt Abstand und Ausrichtung haben. Und dann sind da rechts daneben zwei so hingeklatscht, so.
Ja, pass auf, das ist, also da hingen mal Sechsecke. Sechsecke, die haben wir wirklich mit Zollstock und allem ausgemessen an die Wand gebracht. Dann sind leider drei davon wieder abgefallen und wir haben noch keine Möglichkeit gefunden in diesen dreieinhalb Jahren, die wir hier wohnen, die irgendwie wieder vernünftig anzubauen.
Naja,
außerdem ist das sechste Sechseck von Christopher missbraucht worden und ist jetzt der Schallschutz für unsere Nass in dem kleinen Schrank neben ihm.
Ja, tatsächlich.
Weil das halt auch aus so
einem Basis vergessen
besteht. Und da steht halt diese Standuhr und deshalb konnte man quasi von dem letzten, der an der Wand hängt, bis zur Standuhr, konnte man genau zwei von den Dingern noch einklemmen.
Aber es sieht jetzt so aus auf dem Foto, als würde ich es als Krone tragen.
Ja, also Erik, ich bin vollkommen bei dir. Mich macht es kirre jedes Mal, weil ich sitze ja auch noch hier genau mit Blick darauf beim Podcasten. Ich befürchte aber irgendwie, dass wir das nie ändern werden. Mal gucken. Ich brauche mal so ein gutes, hat jemand einen guten Tipp für so Klebe-Sachen, mit denen man Schaumstoff an die Wand kleben kann? So doppelseitiges irgendwas, was dann auch hält an Schaumstoff. Also wo nicht der Schaumstoff vom Klebeband abgeht. Weil wir haben da Klebeband kleben und das hält super, aber also an der Wand hält es super, aber der Schaumstoff fällt immer ab.
Tja. Obwohl ich es nach der Anleitung 1:1, ich habe es über Nacht einwirken lassen. Erinnerst du dich, als wir es angebracht haben, hieß es, man muss es quasi an den Schaumstoff ankleben und dann muss es eine Nacht quasi einwirken, bevor es belastet werden darf.
Wir haben ja in die andere Richtung nochmal 6 Ecke in Gelb hängen und da ist auch nie eins abgefallen.
Vielleicht ist die Farbe schwerer.
Du meinst, Petrol ist schwerer als Gelb?
Ja, glaube ich auch.
Das macht Sinn.
Naja, aber vielleicht chemische Zusammensetzung und so.
Hier, der Chemiker.
Es ist aber nur... Also es ist ein sehr dickes Stück Basotec, auf dem eine sehr schmale, bunte Filzauflage liegt. Also Basotec. Das Basotec selber ist einfach grau, das, was dahinter ist sozusagen.
Kennt ihr die eine NSFW-Folge, wo sie irgendwelchen Schweinkram mit Basotec gemacht haben?
Was darf ich mir unter Schweinkram mit Basotec vorstellen?
Lack und Leder, SM, aber dann haben sie irgendwie philosophiert, so da vermischt sich unterm Tisch ihr Basotec. Es ist eine legendäre
Okay, also sie haben nicht wirklich Schweinkram damit gemacht, sie haben es vorgestellt.
Ich weiß auch nicht, was sie dann während der Aufnahme da alles in dem Büro angestellt haben.
Ich habe mir jetzt gerade so American Pie nur mit Basotec statt Apfelkuchen vorgestellt.
Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was du da, also das musst du nochmal genau erklären, was du damit jetzt meinst.
Nein, wir sind NSFW, deshalb kann ich das leider nicht erklären.
Wir sind nicht NSFW,
wir sind nicht,
meinst
ach,
du?
Ach verdammt, nein, wir sind. Ah nee, nicht. Ah verdammt, wir sind SFW.
Wir sind nicht NSFW.
Ja, das auch.
NN.
Obwohl, bei dem, was wir heute besprechen, weiß ich nicht, ob wir SFW bleiben.
Wieso?
Weil immer noch der Bauchnabel eine wichtige Rolle spielt.
Ja, aber der ist ja nicht vorhanden, also ist das safe for work. Bauchnabelfrei geht, wenn man keinen Bauchnabel hat. Ist safe for work.
Das wäre so witzig, wenn das in so Schulordnungen stehen würde, wenn es darum geht, dass, da wird ja immer diskutiert, Mädchen dürfen keine bauchfreien T-Shirts tragen, weil das die Jungs oder im Zweifel die männlichen Lehrer, ekelhaft, so ablenken würde. Und da könnte man doch einfach zuschreiben, aber wenn kein Bauchnabel vorhanden ist, dann wäre es in Ordnung. Mhm. Das wäre lustig.
Aber den Bauchnabel mit so ein bisschen Patafix versiegeln.
Ich glaube, das ist extrem ungesund, Christopher. Ich möchte, dass du das nicht ausprobierst. Sonst lasse ich dich ja viel ausprobieren, aber das nicht.
Der Bauch muss glatt sein wie eine Rakete beim Start. Grüß an Jan.